Schneller, aktueller, OE24.
OE24 bringt die News direkt zu dir.
OE24 ist immer und überall.
Am Handy,
am Laptop,
auf Social Media,
im TV,
als Newsletter
und täglich als Gratis-Zeitung in deiner Entnahmebox.
Schneller, aktueller, OE24. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Es ist Dienstagabend, willkommen. Wir sind wieder am Höhepunkt der Woche, fast schon angelangt. Es gibt ja einige Zuseher, die haben einen anderen Höhepunkt der Woche, aber sehr viele von ihnen
haben als Höhepunkt. Ich hoffe zumindest für die Zuseher, dass sie einen anderen Höhepunkt haben.
Der Woche den Dienstagabend mit Gerald Gross zu ihrer Rechten, dort wo er hingehört, und mit Sebastian Born-Mehner zu ihrer Linken, dort wo er auch hingehört. Ja? Und ich darf in der Mitte Platz nehmen, was mich sehr freut. Und ich werde versuchen, diese Ketscherei heute halbwegs in geordneten Bahnen abzuhalten, was mir gestern ja nicht ganz gelungen ist mit Gerald Gross und Nico Kern, falls Sie zugeschaut haben. Aber heute haben wir ja zivilisierte Gesprächspartner.
Ne? Ich kann sagen. Gut.
So, also, und ich bitte auch um ein bisschen, möchte ich fast sagen, Empathie und Anteilnahme, weil wir beginnen mit einem Thema, das jetzt nicht unbedingt zur Schlammschlacht geeignet ist. Es ist die Frage Villach, es ist die Frage Attentat. Wir haben heute diesen sehr beeindruckenden Trauermarsch erlebt. Wir haben unglaubliche Interviews erlebt mit den Mitschülern dieses Alexander. Und es geht uns wirklich nahe. Ich habe das ja am Wochenende moderieren müssen. Das war schon sehr heftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man gesehen hat, wie da die Kinder, die mit ihm befreundet waren, also die Jugendlichen da geweint haben und so. Also, wui. Ja. So. Lieber Sebastian, du warst ja einer der Gutmenschen, der immer gemeint hat, wir schaffen das und willkommen. Du bist in den letzten Tagen und Wochen schon etwas kritischer geworden als Vater von Kindern, der gesagt hat, jetzt wird es schon langsam unlustig, ja, weil ich weiß schon immer, wie ich mit meinen Kindern umgehen soll, auch was jetzt sozusagen die Wiener Schulen anbelangt. Und jetzt stehst du also vor diesem Messerattentat in Villach und was sagst du dann dazu, zu den Dingen, die du in der Vergangenheit gesagt hast? Wir schaffen das und willkommen.
Natürlich macht mich als Vater, und ich glaube, nur Väter können den Schmerz nachempfinden, den Eltern haben. Weil das ist wie wenn ein Blinder von der Farbe redet, gut, wenn also, er über Gefühle spricht. Ja.
Aber reden wir.
Ja, aber das ist wichtig. Das ist ja
wir haben größtenteils Väter als Zuseher. Genau. Also ich glaube, du brauchst denen nicht erklären, wie Väter sind.
Na eben, das wollte ich gerade sagen. Ich möchte mich ja eher an die richten, die keine Väter sind und die aber glauben, jetzt das instrumentalisieren zu müssen. Weil das, was ich in den letzten Tagen erlebt habe, und das ist das, was mich am meisten also an der ganzen Debatte. Nicht nur ihn, es gibt ja viele andere auch. Ja. Aber es geht mir darum, ich finde, wir sollten aufhören, das Ganze parteipolitisch zu instrumentalisieren, sondern wir sollten versuchen, lösungsorientiert zu arbeiten. Ich fühle mich, wenn ich jetzt den Fall Villach anschaue, nicht in meiner Bewertung der letzten Jahre kritisiert oder abgestraft, weil was ich erlebt habe, ist die zwei Seiten, die an einem Tag zum Tragen gekommen sind. Wir haben auf der einen Seite einen komplett radikalisierten Verrückten, der Menschen umbringen möchte, weil er offensichtlich einer radikalisierten Religion zum Opfer gefallen ist. Und auf der anderen Seite haben wir einen Helden, der auch Syrer ist, der seit vielen Jahren für unsere Gemeinschaft wertvolle Dienste erbringt und der wie selbstverständlich in dem ersten Moment, wo er erkannt hat, dass hier eine Gefahr für seine Mitmenschen bestehen, nicht nach der Hautfarbe geschaut hat, nicht nach der Religion gefragt hat, sondern gehandelt hat. Und ihm ist es zu verdanken, dass nicht noch mehr Menschen gestorben sind. Ja. Wenn wir uns anschauen, wie viele Menschen aus Syrien, weil es ist das, was ich in den letzten Tagen immer wieder erlebe, dass alle Syrer in einen Topf geworfen werden und dagegen verwehre ich mich. Dann haben wir über 105.000 Menschen aus Syrien aktuell in Österreich.
Diskutiert man viel sagen.
Vielleicht sind es sogar noch mehr.
Es werden offenbar immer mehr.
Vielleicht sind es 150.000. Ja. Und wie viele syrische Gewalttäter haben wir? 10, 50, 100?
Ich würde sagen,
nicht einmal ein Promille.
Nein. Ungefähr bei 20 vielleicht.
Vielleicht sind es 20, ja. Genau. Also sind wir bei 0,1 Promille. Und ich finde es unerhört, dass jetzt auf dem Rücken der toten und schwer verletzten Menschen eine allgemeine Migrationsdebatte geführt wird, aber gleichzeitig das, was tatsächlich dazu führen würde, dass wir diese Gewalttaten verhindern von Menschen, die schon hier sind, das wird abgelehnt, zum Beispiel von der FPÖ, wenn ich an die Messenger-Überwachung denke. Was wir hier machen sollten nach so einer Schreckenstat, ist nicht eine Migrationsdebatte, sondern eine Sicherheitsdebatte führen. Wir sollten nicht über die Hautfarbe von den Tätern sprechen. Wir sollten nicht darüber sprechen, ob er 2015 oder 2018 als 16- oder 20-Jähriger zu uns gekommen ist, sondern wir sollten uns anschauen, wie werden Menschen in unserem Land radikalisiert, und zwar nicht nur im Hinblick auf radikalen Islam, sondern auch im Hinblick auf den Rechtsextremismus, denn jede Form aber von Extremismus
lieber
abzulehnen.
Lieber Sebastian, ich muss das schon widersprechen. Ich kenne nicht viele Österreicher, die sich eine IS-Fahne übers Bett hängen, ja, und die sich über TikTok für den Islam
vollkommen recht. Aber du kennst schon Österreicher, also,
kenne
die sich Hakenkreuz fahren irgendwo hinhängen, oder?
Ja, aber das ist jetzt wirklich nicht das Thema.
Das Thema ist Extremismus.
Also das, nein,
stopp. Das Thema ist Extremismus.
Das Thema
kann nicht Islam sein.
Islamischer, nein. Terror, natürlich.
Das Thema ist Terror. Das Thema ist Extremismus.
Ich kenne keinen Rechtsextremen, der Passanten angestochen hat.
Annette?
Na, werde.
Also, hast du nicht
auf München schon?
Ja, der mit der Puffen rumgerannt ist, durch Halle zum Beispiel. Du kennst keine Leute, die herumgegangen sind, Rechtsextreme, die Kinder auf Jugendlagern abgeschlachtet
haben. Aber jetzt tut er
nein. Es geht um Extremismus.
Terror ablenken.
Aber Wolfgang, weißt du, worum es mir jetzt geht? Weißt du, worum es mir jetzt geht? Nein, stopp. Nein, ich sag dir, was ich daneben finde.
Ja.
Ich finde daneben, dass hier ein Kind umgebracht wird, ja, dass Menschen schwer verletzt werden. Und derjenige, der ihnen hilft, ist selber ein Syrer, ist selber ein Moslem. Darüber wird nicht gesprochen, sondern eine Kabarettistin, eine gescheiterte Deutsche.
In allen Medien
auch. Aber darf ich jetzt mal ausreden? Eine gescheiterte Kabarettistin und andere bewerten die Heldenleistungen der Polizei als eine, wie hat sie heißt, eine überforderte Polizistin. So einen Scheiß muss ich in den sozialen Netzwerken lesen. Das Foto von dem Täter wird verbreitet, applaudiert, wirklich, da geilen sich die Rechtsextremen auf, wenn sie dieses Foto teilen und machen damit genau die Propaganda, die die Fundamentalisten wollen. Sie verbreiten das Foto von einem grinsenden Psychopathen und glauben, dass sie damit irgendwas besser machen, sondern stattdessen machen sie Parteipolitik auf dem Rücken von den Toten. Und statt dass wir eine Debatte führen, die da heißt, wie können wir Extremismus verhindern, und zwar egal, woher der Extremismus kommt, reden wir über den Islam, reden wir über Syrer, reden wir über Ausländer.
Also
und damit
wird
ein einziges Problem gelöst.
Wie können wir Extremismus?
So, bitte.
Jetzt wirst du aber gleich eine extreme Betonwatsche bekommen vom Herrn Gross, weil es wundert mich, dass der dich noch nicht unterbrochen hat. Bitte sehr.
Warum? Warum soll er unterbrechen? 7 Minuten, 11 Sekunden und er entlarvt seine Geisteshaltung. Also er spricht jedem die Trauer ab, nur er als Vater kann trauern. Kein anderer Mensch empfindet offenbar in der Gesellschaft Mitgefühl. Mütter lässt er überhaupt aus. Die Geschlossenheit der Gesellschaft ist wichtig. Wir dürfen uns nicht spalten lassen. Terror darf nicht politisch instrumentalisiert werden. Es braucht unbedingt eine Demo gegen Rechtsextremismus.
Hat das haben
Sie vergessen? Das Handy ist wahrscheinlich schuld und TikTok ist wahrscheinlich schuld an der neuen Gefahr.
Ja. Mhm.
Also er hat in Wahrheit das zusammengefasst, was der sogenannte Beißreflex jener ist, die den Schaden angerichtet haben. Ich verstehe es psychologisch.
Was heißt jener?
Ich verstehe es psychologisch. Du stehst seit 10 Jahren für diese Wir-schaffen-das-Politik ein, für diese zügellose Zuwanderung, und du wirst immer näher. Diese Kreise kommen immer näher an dich und du wirst damit konfrontiert. Du wirst mit dem toten Janis in Aschaffenburg konfrontiert, mit dem 2-jährigen Kind in München konfrontiert, du wirst mit dem Ruben konfrontiert, mit der Anne-Marie, mit dem Danny, du wirst jetzt mit dem Alex konfrontiert.
Alle Syrer und Afghanen.
Exakt, du wirst mit denen konfrontiert, und am Ende kannst du ja nicht dich hersetzen und mutig sein und stolz sein und sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, es tut mir leid. Es war eine fatale, dramatische und blutige Fehleinschätzung.
Was?
Es sind die Rechten schuld. Es ist TikTok schuld.
Was
die Gesellschaft am Terror, die Gesellschaft darf nicht gespalten werden und, und. Ich verstehe das vollkommen.
Was war die Fehleinschätzung?
Die Fehleinschätzung war, dass wir vor 10 Jahren mit Teddybären werfend an den Bahnhöfen Millionen von Menschen auf den Kontinent hereingelassen haben, wovon ein Großteil nicht integrierbar ist, wovon ein Großteil intolerant ist, wovon ein Großteil im sozialisierten Rucksack Gewalt und religiösen Wahn mitgebracht hat. Nicht alle, aber ein Großteil. Nein, nicht jeder Messerstecher ist ein Syrer, aber viele Messerstecher sind Syrer oder Afghanen oder Terroristen. Und nun wir von Woche zu Woche immer wieder vor der immer wiederkehrenden Tragödie stehen und uns seit 10 Jahren immer in den Plattitüden in den gleichen bewegen. Also wenn ich Dr. Bornmänner folgen würde, dann würde er eine Demonstration gegen rechts in Villach den künftigen Mord nächste Woche an Maria oder an Peter oder an Josef sofort verhindern. Nein. Wenn ich ihm Glauben schenken darf, dann ist ja unsere Gesellschaft vollkommen sicher, wenn es politische Parteien nicht gäbe, die im Zuge der Meinungsfreiheit und der politischen Debatte ja nichts anderes wollen, als künftige Opfer zum Schützen und das natürlich als Anlassfall nehmen und sagen, jawohl, wir müssen in dieser Frage etwas ändern.
Was müssen wir ändern? Also bitte, sag, was wir ändern müssen.
Wir müssen ändern, dass wir aus diesen Ländern des Nahen Ostens eine Nullzuwanderung in Österreich haben oder in Europa haben. Wir müssen von
keine Syrer und Afghanen mehr hereinlassen.
Zum Beispiel, wir müssen erkennen, dass von den 105.000 Syrern in Österreich kein Promille straffällig wurde, sondern im Jahr 2023 knapp 10%, 9.156. Währenddessen die Straftaten. Ist ja logisch. Nein, ist ja Kavaliersdelikt. Wer unterscheidet ja zwischen Straftaten? Gute Straftaten und schlechte Straftaten. Wenn der Seppel ein Händel steht, ist das eine kapitale Straftat, Todesstrafe. Wenn der Syrer mit dem Stanley-Messer das ist ein Kollateralschaden. Das müssen wir schon einberechnen. Weil es geht ja um ein großes Ziel. Es geht ja darum, noch mehr hereinzubringen. Ich bin ruhig und sachlich.
Erstens, Nullzuwanderung
für Nullzuwanderung.
Afghanen und andere Asylsuchende aus dem Mittleren Osten und aus Afrika.
So ist es. Zweiter Punkt ist konsequente Abschiebung. Konsequente Abschiebung
der hier
jener
vorhandenen Syrer.
Ja, und der hier vorhandenen.
Alle 105.000?
Ja.
Echt?
Ja.
Ich bin der Meinung, dass viele Flugzeuge.
Ja, ich bin der Meinung, dass sie sind ja auch gekommen. Ich habe sie ja nicht gefragt, wie sie kommen. Ja. So. Ich bin der Meinung, dass die Gefahr, wie gesagt, nicht jeder ist straffällig, nicht jeder wird straffällig, aber die Gefahr in Relation zur Gesamtbevölkerung ist eindeutig durch die Statistik so hoch, dass sich unsere Österreicherinnen und Österreicher und die hier leben, die Kroaten, die Slowenen, nicht als Versuchskaninchen irgendeiner Ideologie opfern kann.
Aber du würdest auch den Fudora-Fahrer abschieben.
Na klar, den Helden von Villach deportieren.
Ich habe gestern schon diese Rechnung gebracht, die für mich vollkommen idiotisch ist, die im Übrigen der Dr. Bornmänner auch gebracht hat. Also es braucht einen Syrer, den er am Bahnhof beklatscht hat, der dann zum Mörder wird, damit es einen anderen Syrer gibt, der 3 weitere potenzielle Opfer schützt. Die mathematische Rechnung verstehe ich nicht. Also nach der Theorie von Dr. Bornmänner brauchen wir 100.000 Syrer, aus denen dann 50.000 möglicherweise Straftäter werden und andere 50.000 und Schützen. Wenn ich beispielsweise keinen Syrer hereinlasse, dann habe ich nicht die Gefahr, dass von denen eine 10%ige Strafe liegt.
Aber die Frage war eine andere, Gerald. Ja. Du würdest auch den Fudora-Fahrer abschieben, weil du würdest alle Syrer abschieben?
Nein, weil es für mich nicht nach der Staatsangehörigkeit geht.
Ah, doch nicht?
Sondern für mich geht es auch um einen Punkt der Sozialisierung. Der Fudora-Fahrer hat einen Job, der Fudora-Fahrer hat sich integriert, der Fudora-Fahrer hat im Übrigen bei allen Interviews, die ich gehört habe, sehr gut unsere deutsche Sprache erlernt. Der Fudora-Fahrer hat gezeigt, dass er unsere offene Gesellschaft beschützen will. Und wenn ich der Kärntner Landeshauptmann bin, dann verleihe ich dem Fudora-Fahrer sofort die österreichische Staatsbürgerschaft.
Sebastian. Okay, also was wir gerade gehört haben, ist ein Widerspruch in sich. Zuerst kommt er mit Volksverhetzung, indem er pauschal... Ich sag's dir, lass mich ausreden, dann sage ich's dir, brauchst du nicht nachfragen. Also du hast gerade gefragt, können alle abgeschoben? Er sagt ja. Alle 105.000 Syrer abschieben? Er sagt ja. 3 Minuten später sagt er nein, doch nicht, weil ich differenziere nicht nach Staatsbürgerschaft. Das ist der gelebte Widerspruch. Das ist genau diese Form von Verhetzung und Populismus, wie wir sie die ganze Zeit jetzt im Rücken von Opfern erleben. Wir sehen, dass ein 14-Jähriger abgestochen wird. Und das Erste, was passiert ist, es wird der Islam beschuldigt. Es werden alle Syrer in einen Topf geworfen. Lass es mir ausreden. Der Islamismus ist nicht der Islam. Ich werde doch nicht, wissen Sie, was mir so auf die Nerven geht? Wir haben radikal-fundamentalistische Abtreibungsgegner und Katholiban, die alle Frauen hinter den Herd geben wollen und die die Abtreibung verbieten. Lass mich ausreden. Ich bin Katholik und ich lasse mich nicht mit Opus Dei-Fanatikern in einen Topf werfen. Und der Syrer, der Held von Villach ist, weil es war ein Syrer und es war keiner, der irgendwelche Top-Jobs hat, sondern es ist unser Essenszusteller. Der hat unter Einsatz seines eigenen Lebens ein anderes Leben oder mehrere andere Leben geschützt. Er ist Moslem, Und er hat ganz klar zum Ausdruck gebracht, unsere Religion ist nicht die Rechtfertigung für diese Todestat. Ja. Im Gegenteil, seine Religion gebietet es ihm, seine Mitmenschen zu schützen. Also ich finde es eine Frechheit sondergleichen, dass am Rücken der Toten schon wieder, wie auch in Deutschland beim München-Anschlag, was gemacht wird? Alle Ausländer in den Topf geworfen werden, alle Syrer in den Topf geworfen werden, alle Moslems in den Topf geworfen werden. Das habe ich satt. Warum? Weil in unserer Gesellschaft, Wien zum Beispiel, inzwischen 60% der Menschen in Wien eine Migrationsgeschichte haben. 60%. Und ich habe es satt, dass jeder, der eine andere Hautfarbe hat als ein südsteirischer Gnom, sich jetzt anhören muss, dass er nicht hierher gehört. Ich habe es satt, dass alle Menschen, deren Eltern oder Großeltern Moslems sind oder waren, sich anhören muss, er wäre ein potenzieller Attentäter. Ich habe es satt, dass die Reinigungskräfte, die Paketzusteller oder die Essenslieferanten sich von Menschen wie ihnen anhören müssen, dass sie potenziell Straftäter sind, weil irgendjemand, der vielleicht irgendwie so ausschaut wie sie, irgendwann mal was gemacht hat. Mir reicht es langsam.
Er hat wirklich.
Und die letzten Tage, ganz ehrlich, ich bin ein Vater und es berührt mich und es macht mich emotional fertig zu sehen, dass Kinder abgeschlachtet werden. Genauso wie in Deutschland. Aber ich habe es noch mehr satt, wenn ich sehe, dass dann Menschen sich dort hinstellen, kein Wort der Anteilnahme, kein Wort des Dankes verlieren, sondern sich hinstellen und sagen, habe ich immer schon gesagt, alle Syrer müssen abgeschoben werden. Das ist Verhetzung und das ist die Spaltung, die wir jetzt nicht brauchen.
Der Gerhard Gross hat zwei konkrete Punkte gesagt. Ja? Erstens,
alle abschieben.
Es dürfen keine Syrer und Afghanen mehr zuwandern.
Das ist Verhetzung.
Die dürfen nicht mehr herein.
Was heißt das?
Und zweitens, die zumindest auffällig gewordenen Syrer und Afghanen gehören zumindest sofort abgeschoben.
Also, ich glaube, man muss da differenzieren, wenn man sachlich sehen möchte. Ich glaube,
wir müssen versuchen. Der Minister Kahner, wenn ich das noch dazu sagen kann, hat gesagt, er wird jetzt Massenuntersuchungen machen und wird schauen, dass er diese 23-jährigen Attentäter.
Die Massenuntersuchungen des Gerald Kahner würde ich an anderer Stelle durchführen, aber nicht bei den Syrern und Afghanen. Also, ich glaube, man muss da differenzieren. Sie differenzieren Flucht und Migration nicht. Das ist aber genau das, was sie machen müssen. Ich will am besten keinen einzigen Flüchtling von nirgendwo in Österreich haben. Verstehen
nicht.
Sie? Nicht. Selbst als Nachkommen von Flüchtlingen.
Ja.
Ich möchte, dass diejenigen, die zu uns fliehen wollen, und ich glaube, es ist gut und wichtig, dass wir als Europäische Union weiterhin Flüchtlinge aufnehmen, vorher, bevor sie auf unserem Staatsgebiet sind, bevor sie auf dem Gebiet der Europäischen Union sind, gescreent werden, ob sie radikalisiert sind, ob sie Messer bei sich tragen und ob ihre Identität gefälscht ist. Das muss möglich sein.
Der hat das Messer aber in Österreich gekauft.
Ja, aber er hat offenbar seine Identität verschleiert. Also der Punkt ist, ich möchte, dass festgestellt wird, wer sind diese Menschen, und ich möchte, dass eine Form von kontrollierter in Land kommen passiert. Ich möchte nicht, dass der Orban sie uns alle durchwinkt. Ich möchte, dass die EU-Außengrenze festgestellt wird. Das ist der Unterschied zwischen Flucht, Asyl und Migration. Warum? Wir brauchen auch in Zukunft, und da sollten wir endlich mal mit Leuten reden, im Pflegewesen, im Altenbereich und so weiter. Wir werden auch weiterhin qualifizierte Zuwanderung brauchen. Aber die muss eben qualifiziert sein, sie muss kontrolliert sein und sie muss gesteuert sein. Das heißt, wir werden auch weiterhin Zuwanderung von Syrien
also
und Afghanen
einen haben. Generellen Stopp von der Zuwanderung von Syrien und Afghanen spricht.
Ich will nicht nach Staatsbürgerschaft. Ich kann doch nicht sagen, weil der Donald Trump ein Wahnsinn ist, dürfen keine US-Amerikaner mehr zu uns. Ich kann doch nicht sagen, weil die Menschen in Thailand unter Diktaturen leben mussten, dass alle Thailänder potenziell Diktatoren sind. Das kann doch nicht machen. Gut. Das heißt, mir geht es nicht um die Staatsangehörigkeit. Ich glaube, egal wer zu uns in unser Land kommen will, von dem müssen wir wissen, wer ist er okay und möchte er nicht nur nach unseren Gesetzen, sondern auch nach unseren Gebräuchen leben.
Gerald hat ein Schlusswort für die erste Runde, bitte.
Da muss ich mir noch zustimmen. Oder?
Ich gehe davon aus, oder fasse zusammen, was Dr. Bornmänner gesagt hat, Donald Trump ist schuld. Die Katholiban, die in den Abtreibungskliniken protestieren und von ihrer Meinungsfreiheit Gebrauch machen und jeder kann zur Abtreibung eine Meinung haben, das ist vom Grundgesetz umfasst und von der Verfassung. Die US-Amerikaner, TikTok, Facebook, alle die sind schuld, aber er meidet der Teufel wie das Weihwasser das Wort Islam. Das kommt nicht vor in seinem Sprachgebrauch. Und das interessiert, ist sehr interessant. Die Daniela Bisoik, Extremismusforscherin, sagt gestern, die Ursachen von Radikalisierung sind nicht eine ethnische Herkunft oder eine Religion. Ich möchte hier Folgendes etwas sagen. Der Weg von Mohammed aus Syrien, aus Damaskus oder aus Islamabad, dem Moslem in Österreich zu einem Islamisten, ist kürzer als der Weg vom Seppel aus Langenlois zum islamischen Gewalttäter. Das ist vollkommen ein Faktum. Also dürfte Religion und Herkunft doch irgendwie eine Rolle spielen. Nehme ich an, weil sonst hätten wir ja 15-jährige, minderjährige in Österreich geborene Bergbauernbuben, die plötzlich alle in ihren Kinderzimmern Bomben bauen und uns jeden Tag islamistischen Terror liefern. Der islamistische Terror, unter dem wir leiden, hat eindeutig eine religiöse Herkunft, nämlich eine unter Wahn und Radikalisierung ausgeprägte Grundreligion, die sie dann pervertieren, und eine Herkunft. Das ist Faktum.
Ja, so
also es gibt, ihn, es gibt ihn, ja, ja, das kann er ja gerne sagen, das ist ja, sind ja alles nur die Versuche, die Schuld von sich zu weisen, die heiße Kartoffel wegzuweisen. Ich verstehe ihn ja psychologisch. Er müsste ja sich herstellen und sagen, jawohl, vor 10 Jahren habe ich den Fehler gemacht, an den Bahnhöfen die unkontrollierte Zuwanderung zu feiern. Das hat er ja getan. Ich habe die letzten 10 Jahre einen Fehler gemacht in diesem Studio, weil ich die unkontrollierte Zuwanderung noch verteidigt habe. Ja, ich habe aus den 4 Toten in Wien nichts gelernt vom Terroranschlag. Ja, ich habe von den 3 Toten in Graz, vom Amoklauf, der in Wahrheit ein Terroranschlag war, von allen R aus Bosnien, ich habe aus dem nichts gelernt.
Also die Bosnien
ich habe aus allem dem nicht gelernt.
Also sollen wir alle Moslems
und jetzt hören Sie mir zu. Und aus dem lernt er nicht. Und daher ist das heute wieder mal so ein billiger Erklärungsversuch, wie ich ihn von der Sadic gelernt habe. Ich komme noch einmal zurück. Das Wichtigste, wie wir Terror, Einzelfälle, den Tod von der Leonie verhindern, ist eine Demo gegen rechts, die Geschlossenheit der Gesellschaft, keine politische Kritik und TikTok und Facebook ist
sagen zu verbieten. Sagen Sie uns doch, was Sie machen das würden, Herr Groß.
Ich würde, ganz einfach, Herr Dr. Bornmänner, bevor ich einen LKW verbiete oder Auto oder Messer, mit dem man Wurstbrot schneidet, würde ich einfach die verbieten, die zu uns reinkommen wollen und in ihrem Rucksack eine Aggression mitbringen. Ganz einfach.
Du sagst dir,
dann brauche ich keine Postmortem-Diskussion. Ich muss mit dem Herrn Bornmänner jedes Mal eine Postmortem-Diskussion führen. Jedes Mal packen Leute ihre Taschentücher aus. Jedes Mal zünden Leute ihre Kerzen, alles drum und dran. Indem wir grundsätzlich, wo ein erhöhtes Gefährdungspotenzial besteht, sie nicht ins Land lassen. Und statistisch ist das erhöhte Gefährdungspotenzial aus Syrern und Afghanen aktenkundig.
Ich dachte, der eine war in Bosnien.
Wenn wir in Österreich, Herr Dr. Bornmänner, wenn wir in Österreich eine Kriminalitätsrate von 2-3% haben und plötzlich in einer Bevölkerungsgruppe aus Syrien oder Afghanistan eine Kriminalitätsrate von 10-15% haben, wenn wir in unseren österreichischen Justizvollzugsanstalten, obwohl nicht 50% Zuwanderer in dem Land leben, plötzlich in den Justizvollzugsanstalten 50 oder 60% Personen einsitzen haben, die einen Migrationshintergrund haben, Herr Dr. Bornmänner, dann kann ich es Ihnen nicht ersparen. Ja. Ihr Experiment ist gescheitert.
Okay. Also erstens einmal, warte mal.
Naja, logisch. Ja, also er wohnt ja nicht mehr da.
Was heißt
er wohnt ja nicht mehr in Wien. Er hat ja seine Kinder verbracht ins Waldviertel. Da sieht er ja niemanden. Ja, da ist ja keine Gefahr. Er soll mutig sein und soll sich nach Oberlau bewegen. Er soll mutig sein. Er soll nach Simmering gehen. Er soll mutig sein und am Rheumaplatz leben. Ich bin kein Wiener, Herr Dr. Bornmänner.
Ach so, das ist aber einfach.
Ich bin in der Kranzberg geboren, in einer 7000 Einwohnerstadt. Sie sind in Wien geboren, sind vor 3 Jahren von Wien gegangen, weil sie es ihrer Familie und ihren Kindern nicht antun wollten, die Probleme in
Wien. Nein, das stimmt
nicht. Das ist die klare Wahrheit.
Nein, gegangen, weil die Schulen.
Nein, ich bin gegangen, weil ich mit Mord bedroht wurde von Rechtsextremen. Deswegen bin ich gegangen, okay?
Also, und die gibt es im Waldviertel nicht.
Nein, die gibt es im Waldviertel
bestimmt nicht.
Ja?
Nein, das stimmt nicht.
Was ich wirklich gesagt habe, ist, und zwar durchgehend, aber wissen Sie, wie interessant das ist? Wir reden über einen extremistischen Anschlag, wir reden darüber, dass Sie hier Volksverhetzung betreiben unter allen Augen und Sie reden schon wieder über mich und meine Familie. Lassen Sie mich ausreden. Also, Sie unterstellen mir, ich wäre geflohen. Sie sind derjenige, der sagt, wir sollen alle abschieben. Dann schieben Sie es doch ab. Dann seien Sie doch einmal mutig, Herr Gross. Wo ist denn die Demo gegen die Islamisten? Warum sind Sie nicht auf der Straße? Warum tun Sie nichts? Warum sitzen Sie nur in Studios, wo Sie bezahlt werden von irgendwelchen Leuten dafür und tun ganze Volksgruppen verhetzen? Warum reden Sie hier von Afghanen, Syrern und Bosniern und insinuieren damit natürlich, dass es um Moslems geht? Herr Gross, nein. Warum
er ist ein Rassist, oder was ist?
Entschuldige, ist doch offenkundig.
Er ist ein Volksverhetzer,
Wolfgang, wenn du ihn fragst, sollen alle Syrer abgeschoben werden und er sagt ja, dann ist das aus meiner Sicht Volksverhetzung. Das soll eine Staatsanwaltschaft
prüfen. Es gibt aber viele, die sagen, alle Syrer und alle
Afghanen. Ja, und das sind aus meiner Sicht alles Rassisten. Entschuldige,
bitte. Also das ist die Mehrheit in Österreich.
Nein,
die große Mehrheit.
Nein, Wolfgang, wir werden mit Sicherheit keine 50% in der Bevölkerung haben, die sagen, pauschal sollen alle alle, vom Kindergarten bis ins Altenheim, alle Syrer, alle Afghanen abgeschoben werden. Das sagt sicher keiner in Österreich, außer irgendwelche rechtsextremen Volltrotteln. Ja, aber jetzt lass mich ausreden. Ich möchte darauf antworten können. Also
er ist ein rechtsextremer Volltrottel.
Wenn, er hat es ja nachher 3 Minuten später wieder relativiert. 3 Minuten später gesagt, nein, ich will doch nicht alle abschieben. Also er ist offensichtlich
also
der Inkontinent in seiner Meinung.
Bitte stell das fest. Und
sollen jetzt alle Syrer und Afghanen abgeschoben werden
oder nicht? Dann ist Schluss.
Ich stelle einmal fest, dass da die Vorhaltung der Volksverhetzung ein schwerer Straftatbestand ist.
Ja,
ich stelle fest, ich halte es aus. Ich stelle nur fest, es ist ein Straftatbestand.
Ja.
Ich bin der Meinung, dass es niemals verhetzend sein kann, wenn man in dieser Sendung und seit 7 Jahren sagt, nicht alle, aber viele, in Relation zu viele und klar und deutlich die Wahrheit benennt und eben nicht alle in den Topf wirft, dann kann es nicht Volksverhetzung sein. Die politische Konsequenz daraus, alle abzuschieben, weil man ja keine Gesinnungsprüfung machen kann nach dem Motto, wir bohren ein Hirn an und schauen eine, ob
sehr
er radikalisiert
schwer,
ist, müssen wir
weil
aus diesem Selbstschutz und aus diesem hohen Risiko, aufgrund des hohen Risikos, alle abschieben. Ich bitte Herr Dr. Born-Mehner, den Begriff der Volksverhetzung, der ein eindeutiger Strafrechtstatbestand ist, der mit Haft bedroht wird, ich ersuche Sie, den zurückzunehmen.
Nehmen Sie es zurück?
Gut, also ich bin ja kein Jurist. Ich bin kein Jurist.
Nicht feig. Nein,
Straftatbestand. Ja. Herr Dr. Born-Mehner, wir haben
ein Agreement. Warte mal kurz. So wie ich die Meinungsfreiheit in Österreich kenne, darf ich meine Meinung sagen.
Genau.
Und meine Meinung ist, dass das, was Sie machen, verhetzerisch
ist. Das ist eine Vorhaltung eines Straftatbestandes.
Nein, überhaupt nicht. Ich habe gesagt,
Herr Gross. Darf jemand Zeug bauen?
Entschuldigung. Herr Gross, schauen Sie mich
wie
an.
Wie du es in dem Fall.
Schauen Sie mich an.
Ja.
Wir haben, das ist ein satirisches Format hier.
Nein.
Herr Gross, Sie sagen selber, dass
Herr Dr. Born-Mehner,
so
Herr Dr. Born-Mehner, einen Straftatbestand lasse ich mich von Ihnen nicht
zurück. Ja oder nein?
Ist alles in Ordnung, Sie nennen mich Rechtsextremist. Das ist ein Straftatbestand.
Ja oder nein?
Ich sage zu Ihnen nicht, Sie sind ein Räuber, Sie sind ein Betrüger oder
Herr Gross,
sonst was anderes.
Wenn Sie sagen, Sie haben es ja nachher wieder zurückgenommen. Nein, was ich wirklich gesagt habe.
Stringent.
Darf ich jetzt ausreden?
Ja.
Bitte.
Also, was ich gesagt habe, ist, wenn Sie pauschal die Abschiebung von allen Menschen entlang Ihrer Nationalität fordern, also alle Afghanen, alle Syrer, dann ist das aus meiner Sicht Volksverhetzung. Dazu stehe ich. Sie haben 2 Minuten später gesagt, nein, es sollen nicht alle abgeschoben werden. Also
na, sollen jetzt alle abgeschoben werden?
Herr Dr.
Born-Mehner,
Herr Dr. Born-Mehner, selbst die Forderung, alle abzuschieben, wäre keine Volksverhetzung.
Ich empfinde das so. Ich bin aber kein Jurist, ich kann es nicht prüfen.
Dann halten Sie sich mit solchen Äußerungen schlichtweg zurück. Wenn Sie nichts wissen, halten Sie das Maul.
Bitte.
Wieso, ich kann mir nein.
Ich sag's nur. Nein, Straftatbestand ist kein
Mehr. Alle Syrer.
Ich bin der Meinung, die Gefahr in Relation, die von dieser Bevölkerungsgruppe in Relation nicht alle, aber viele ausgeht, ist für mich zu hoch. Daher sind jene, die hier reinkommen wollen, null nicht mehr hereinzulassen. Daher sind alle, die einen Asylstatus haben, die noch keine Staatsbürgerschaft bekommen haben, sofort abzuschieben.
Alle?
Alle.
Also auch der Fudora-Fahrer?
Schauen wir, was er für einen Status hat. Beim Fudora-Fahrer, und da bin ich sehr differenziert, beim Fudora-Fahrer bin ich der Meinung, er hat einen wertvollen Beitrag an unserer Gesellschaft
also doch nicht
geleistet.
Aber nicht Und habe gesagt,
wenn ich der Kärntner Landeshauptmann wäre,
ja,
würde ich dem die Staatsbürgerschaft
geben. Ja, aber
einen Staatsbürger,
vielen anderen Fudora-Fahrern.
Einen Staatsbürger kann ich nicht abschieben und will ich nicht abschieben. So, in dem Fall ganz klar. Alle die,
also
deren Aufenthaltstitel
Staatsbürgerschaft
oder raus. Genau so ist es.
Okay. Also alle, die keine Staatsbürgerschaft haben, sollen abgeschoben werden.
Ja, ist ein.
Habe ich das richtig verstanden?
Er ist der Meinung, diejenigen, die Guten, sollen eine Staatsbürgerschaft
bekommen. Alle. Ja. Alle. Egal aus welchem Land. Oder nur die Syrer und Afghanen und die Bosnien.
Syrer und Afghanen.
Na, der in Graz war Bosnien, soll er auch abgeschoben werden?
Nein, von Bosnien.
Na, was jetzt?
Von Syrer und
Afghanen. Deklarieren Sie sich doch.
So, komm. Meine Herren, es
Herr Dr. Born-Mehner, wissen Sie, was das Problem wirklich ein Riesenproblem ist?
Na, bitte jetzt schon wieder persönlich.
Bitte aber jetzt kurz.
Reden Sie
kurz,
die Sache.
Kurzes Schlusswort. Und
die Eltern sind noch nicht einmal zustande gekommen, den Alex zu beerdigen. Okay?
Und Sie machen schon
Parteipolitik. Sie machen hier, Sie haben das erste Wort gehabt und ich habe nur zusammengefasst, was Sie in 7 Minuten 12
Nein, Sie haben mir das Wort im Mund verdreht.
Sie haben kein einziges Wort der Anteilnahme gefunden.
Das stimmt ja nicht.
Sie haben kein einziges Wort des persönlichen Bedauerns gefunden. Für Sie war heute die oberste heilige Pflicht, sich hierher zu setzen und zu sagen, die Rechten sind schuld und der Mord, das Attentat wird politisch instrumentalisiert. Und allein damit, Herr Dr. Bornmänner, und da wäre nicht persönlich, haben Sie sich heute für das gesamte Publikum entlarvt. Einmal mehr.
Gut. So, das war die erste Runde, meine Herren. Wir wissen jetzt, es würde alles besser werden, wenn wir Herbert Kickl hätten. Weil dann würden alle abgeschoben werden. Und deshalb diskutieren wir in der nächsten Runde darum, warum wir keinen Herbert Kickl haben. Ja? Und ob uns dieser großartige Innenminister Kahner weiter erhalten bleibt. Und ob er vielleicht in Zukunft noch als Mastermind den Christian Stocker als unseren Kanzler mit der Vespa bekommt. Wir sind gleich wieder da.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Es ist hier sehr heftig weiter diskutiert worden während der Werbepause, weil der Herr Groß lässt nicht auf sich sitzen, dass er ein Volksverhetzer ist. Nimmst du das zurück, ja oder nein?
Ja, wenn es ihm so wichtig ist, ich nehme es zurück.
Warum?
Also,
na schau,
weißt du, Wolfgang, worum es... Nein, schau mal, nein, aber mir geht's, ja? Weißt du, worum es mir geht? Ich finde es grundsätzlich gut, dass Sie es angesprochen haben, Herr Groß, okay? Ich finde es gut, dass Sie sagen, hey, warte mal, hier ist eine Linie und die sollte man nicht überschreiten. Finde ich fair, ist in Ordnung. Ich bitte Sie, wenn ich das nächste Mal das mache, dass Sie das auch respektieren. Aber worum es mir geht, ich glaube, das Ganze, und das ist der Grund, warum so viele Leute zuschauen, wir sind hier ja ohne Maulkorb und ohne Zensur. Ja? Wir sprechen hier aus, was viele sich von uns denken. Und ja? Ich weiß, dass viele Leute im Affekt sich denken, alle Syrer, alle Afghanen abschieben. Ich verstehe das. Im ersten Moment denke ich mir manchmal sowas auch. Aber ich hoffe doch, dass wir besser sind als der Affekt und als die erste Emotion. Und ich versuche, ein bisschen in Erinnerung zu rufen und zu sagen, bitte, passt auf, Leute.
Aber den Volksverhetzer nimmst du zurück.
Den haben wir schon gesagt, den nehme ich zurück. Gut. Aber mir ist es wichtig.
So. In Ordnung.
Versuchen wir differenziert
Bussi,
zu sein.
Bussi, ja. Bussi.
Nein, bitte nicht.
Bussi, Bussi. So, also, jetzt müssen wir festhalten, lieber Gerald, hätten wir Herbert Kickl als Volkskanzler, und wäre Blau-Schwarz nicht gescheitert, und es gibt viele, die sagen, nach diesem Vorfall in Villach wäre Blau-Schwarz nicht gescheitert. Ja, gibt es ja einige, die sagen, das wäre anders gelaufen, wenn das eine Woche früher gewesen wäre. Ja, dann hätten wir das ja alles. Dann hätten wir ja eine Festung Österreich und wir würden über rigorose Rückführungen von Syrern und Afghanen sehr, sehr offen diskutieren, weil das ist ja was eigentlich Kickl und seine Freunde im Regierungsprogramm haben wollten. Tut dir das leid, dass wir Kickl jetzt nicht als Kanzler haben und dass wir dieses Regierungsprogramm mit der Rückführung der Syrer und Afghanen nicht bekommen werden?
Leid ist keine Kategorie. Es ist zumindest keine politische Kategorie.
Bricht dir das
Herz? Natürlich hätte ich mir eine freiheitliche Regierungsbeteiligung unter Anführerschaft der Freiheitlichen Partei und des Kanzlers Herbert Kickl gewünscht. Bin ja dafür eingetreten. Ich werde auch weiterhin die FPÖ und Herbert Kickl wählen, damit dieser Wunsch in Erfüllung geht. Aber willst du einen Kanzler Herbert Kickl, der mit einem Koalitionspartner in einer aufrechten Regierung sitzt, wo der Koalitionspartner nicht die Rückführung will, weiterhin die Grenzen offen lassen will, weiterhin im Innenministerium jedes Jahr 100.000 Menschen einbürgern will, nun im Jahr 2025 jene einbürgern will, die 2015 erstmalig gekommen sind, weil sie nach 10 Jahren den Anspruch auf die Staatsbürgerschaft erwirkt haben. In dem Jahr werden 40.000, 50.000 Syrer und Afghanen eingebürgert. Ich möchte es nur bei der Gelegenheit sagen, falls das irgendwie vom Radar... Na, genau so ist es. Wir haben jedes Jahr, ich kann da genau sagen, was wir hereinbekommen haben. Wir haben hereinbekommen die letzten Jahre, wir haben hereinbekommen im Jahr 2015 88.000, im Jahr 2016 42.000. Nein, in jedem Jahr. Wir haben im Jahr 2022 12.000 insgesamt Asylwerber. Wir haben 39.000 hereinbekommen, 59.000 hereinbekommen, 24.000 hereinbekommen. Die geringsten Zahlen, wo wir Zuwanderung bekommen haben, Asylwerber war 2018, 2019 und der Kickl nämlich bei 12.000. Sonst war es immer bei 50, 60 und 100.000. So, das wollte Herbert Kickl, das wollte die Freiheitliche Partei, Dr. Bern. Männer, die Neigungsgruppe links ist der Meinung, uns ist die Dritte Republik Herbert Kickl erspart geblieben. Gott sei Dank gibt es keine Rückführungen, Gott sei Dank gibt es keine Abschiebungen illegaler Asylwerber. Gott sei Dank dürfen sie bei uns bleiben, Gott sei Dank bekommen sie 4.800 Euro. Er freut sich darüber, dass das weiterhin so geht und ich prophezeie nur hier, die Mehrheit der österreichischen Bevölkerung wird sich nicht freuen. Sag's vollkommen wertfrei.
War das ein Fehler
von
Herbert Kickl, dass er uns den Herbert Kickl erspart hat? War das ein Fehler, dass uns Kickl den Kickl erspart hat?
Goldrichtig.
Hat er damit nicht einen Großteil seiner Wähler verraten,
in keinster
die
Weise.
Eigentlich ihn als Kanzler. Also, es hat ja viele gegeben, die ihn als Kanzler gewählt haben,
aber
nicht als
Feigling. Aber sie haben ihn als Kanzler gewählt. Sie haben ihn als Kanzler gewählt, der strikt und stringent ein Regierungsprogramm umsetzt. Und sie haben keinen Kanzler gewählt, der vom eigenen Koalitionspartner zum Eunuchen kastriert wird, dann im Bundeskanzleramt sitzt, abgeeiert und dann dort sagt, ja, jetzt bin ich Kanzler, aber ich kann nichts tun, weil der Herr Kahner im Innenministerium sich um den Mordfall Bildercheck kümmern muss.
Dass Politik keine Kinderjause ist, sollte der Herr Kickl gewusst haben, bevor er
lieber Wolfgang.
Ich weiß nicht, die Windeln voll macht, nur weil da keiner Innenminister ist, also sei man
mit Verlaub gesagt.
Also das
mit
ist
Verlaub sehr gesagt, mit einer ÖVP in eine Regierung zu gehen, die keine Bankenabgabe will, aber sehr wohl bei den sozial Schwächsten hineinschneiden will, das kann ein freiheitlicher Volkskanzler nicht gutieren. Und da zieht er die persönliche Konsequenz und sagt, ich bin kein Kanzler. Mit einer ÖVP in eine Regierung zu gehen, die nicht die ORF-Zwangsabgabe von 250 Euro abschaffen will, das kann ein freiheitlicher Volkskanzler nicht gutieren und nicht pardonieren. Da verzichtet er auf den Kanzlertitel. Mit einer ÖVP in eine Regierung zu gehen, die nach 25 Milliarden Defizit weitere 5 oder 6 Milliarden Defizit machen will und nicht einsparen, dafür ist mir der Kanzler zu billig, das Wörtchen Kanzler. Dafür ist mir das Land zu teuer, mit einer ÖVP in die Regierung zu gehen, die weiterhin laissez-faire machen will. Wir haben es ja gehört vom Herrn Kahner die letzten zwei Tage. Nichts wird sich ändern. Er macht eine Massenüberprüfung bei allen Assyrern und Afghanen. Was bohrt das Hirn an und schaut, wie sie denken oder ticken? Oder
zum Beispiel ins Schlafzimmer reinschauen, dann sieht er, dass
einen Scheiß kann er, weil er kann nicht in ein Schlafzimmer eindringen mit den Exekutivbehörden, solange kein dringender Tatverdacht besteht.
Aber ich meine, der hat das österreichische Gesetz überwachen und dann sieht er, dass der 300...
Die Handyüberwachung, guter Mann, die Handyüberwachung braucht er einen Richter, der ihm für jeden Einzelnen, den überwachen wird, die Handyüberwachung unterschreiben muss. Also, Entschuldige, ist ja illusorisch. Heiße Luft. Ich verstehe auch nicht, ganz ehrlich, auch mit Blick auf dieses Villach rückwirkend, ich verstehe nicht, warum wir einmal mehr unsere Freiheit einschränken wollen, anstatt dass wir potenzielle Terroristen nicht ins Land lassen. Ist es so schwer zu sagen, wir machen die Grenzen dicht für solche Leute? Ist es so schwer? Gut. Lass mal lieber 50.000 einer und sagen, ja, dann brauchen wir Handyüberwachung.
Also,
da brauchen wir Überwachung.
Also der Herr Kickl ist geflüchtet. Der Herr Kickl ist geflüchtet von der ÖVP.
Nein, die ÖVP ist nicht mehr regierungsfähig. Die ÖVP ist nicht staatstragend, sondern staatszersetzend. ÖVP ist kein Staat zu machen. Daher wird jetzt der Herr Bornmänner den Herrn Babler verteidigen, der sich wie ein fettes Spanferkel von der ÖVP über den Tisch ziehen.
Zuerst wird uns der Herr Bornmänner erklären, wie er diese Verdünnisierung des Herrn Kickl erlebt hat.
Feig.
Und ob er jetzt froh ist, dass der Herr Kickl weg ist oder ob er das als feig
bezeichnet. Schaut, der Herbert Kickl hat 28% der Stimmen bekommen. Okay, 26 hat die ÖVP bekommen, 21 die SPÖ. Ja. Dass sich der Herbert Kickl in seinem Machtrausch glaubt, wie die Prinzessin auf der Erbse, 80% zu repräsentieren, zeigt, dass er meiner Meinung nach gefangen ist in irgendwelchen FPÖ-TV-digitalen Blasen, wo die ganze Zeit nur Herbert, Herbert gejubelt wird. Aber das ist nicht die Realität auf österreichischen Straßen. Der Punkt ist, wenn die Österreicherinnen und Österreicher wollen, dass man bei den Pensionen kürzt, dass man bei der Sozialhilfe streicht, dass man bei den Mehrkindfamilien streicht, dass man die Zuverdienstmöglichkeiten für Arbeitslose streicht, dass man die Abschaffung der kollektiven Mitgliedschaft in Kammern macht, dann sollen sie bitte beim nächsten Mal und die nächsten Wahlen werden kommen, ob in 12, 18 oder 24 Monaten die FPÖ wählen. Sie sollen den Herbert Kickl 50,1% der Stimmen
geben. Sie werden
jetzt
vielleicht nicht mehr machen, weil sie sagen, nicht gern an Kanzler.
So ist es.
Nicht an, der
so, genau.
Ist er davon gelaufen?
Na, selbstverständlich. Der Herbert Kickl wollte offensichtlich wieder das Innenministerium haben. Warum auch immer. Wenn man sich anschaut, was er verbrochen hat, wenn man sich anschaut, was er angerichtet hat in der Zeit zwischen 2017 und 2019.
Asylzahlen sind gesunken.
Na, entschuldige, wie viele kriminelle Asylwerber hat der Herbert Kickl abgeschoben in den zwei Jahren?
Ich glaube nicht viele. Er hat nur 12.000 reingelassen und nicht 80.
Das ist ein Blödsinn. Er persönlich hat gar nichts gemacht. Aber der Herbert Kickl hat, wir schauen uns an, die Bilanz im BVD, wir schauen uns an die vielen, vielen seltsamen Gegebenheiten im Innenministerium, von der Bonnie-Staffel über die Fantasieuniformen bis zur Leibgarde, ja, was ich alles gelesen habe.
Nein,
die hat ein paar Millionen Euro Steuergeld vernichtet. Ja. Aber wurscht, wie auch immer. Der Punkt ist der, Herbert Kickl hat eine desaströse Bilanz als Innenminister vorzuweisen, will sich jetzt unbedingt das Innenministerium wieder unter den Nagel reißen. Die ÖVP hat meiner Meinung nach zu Recht gesagt, machen wir nicht. Dass er
ist er ein Feigling?
Nein, er ist nicht kompromissfähig, er ist nicht regierungsfähig. Weißt du, ich bin zwar nicht der Fan von Alexander Van der Bellen, aber er hat schon recht. Der Kompromiss ist eine Notwendigkeit, vor allem dann, wenn man nicht 50% hat.
Stimmt.
Und der Herbert Kickl ist offensichtlich nicht demokratisch geschult genug, um zu verstehen, dass er, solange er nicht 50% hat, jemanden braucht, der mit ihm gemeinsam eine Regierung bildet.
Also,
und dass er dann einfach wegläuft und sich 1,5 Stunden ins Fernsehen setzt und dann herumweint und sagt, alle sind Geisterfahrer, nur ich nicht. Das offenbart, glaube ich, auch für viele FPÖ-Wähler, wie wenig so ein Mensch in der Lage ist, Kanzler zu werden. Deswegen glaube ich, so wie es der Lothar Höbel zu Recht sagt, und es ist bitte jemand im Umfeld der FPÖ, warum sollte ich die FPÖ nochmal wählen, wenn ich sehe, dass ich jemanden bekomme, der nicht in der Lage und nicht willens ist,
eine Regierung
zu bilden?
Ja.
Na logisch.
Herr Dr. Bornmänner.
Hat er recht.
Zum Lothar Höbel. Der Lothar Höbel hat im Jahr 2000...
Keine Ehre, Lothar Höbel-Diskussion.
Der Braunhilde hat was Ähnliches
gesagt. Dafür ist man die Zeit zu schauen.
Der Braunhilde sagt, mein Ernst, thematisiere ich es auch.
Aber kurz.
Der Lothar Höbel war im Jahr 2002 der Meinung, dass der Ankauf des Eurofighters durch die Frau Riss-Passau und die Absage der Steuerreform durch die Frau Riss-Passau nur gestärkt hat. Darf ich erzählen, wo die Geschichte der Frau Riss-Passau hingegangen ist?
Nein, das ist
in Aufsichtsrat vom Herrn Benko. Okay, nur damit wir uns einmal verstehen. In der ersten Reihe bei der ÖVP und in aufrechter Hochzeit mit dem ehemaligen EU-Kommissar Herrn Giohan.
Ja.
Das ist ein trojanisches Pferd gewesen, die Frau Riss-Passau. Da sind wir uns doch einig, oder?
Ja.
So, also, wenn der Herr Höbert oder Höbelt oder wie der immer heißt, meint, dass der Herbert Kickl falsch liegt, dann ist das eine Auszeichnung für den Herbert Kickl, weil der Herr Höbelt oder wie der immer heißt, die verstrobene Gestalt aus irgendeinem Archiv der Universität
genau,
ist in Wahrheit ein schwarzes trojanisches Pferd.
Jetzt kennen wir noch einmal nicht.
Zweiter Punkt. Nein, ich sage es ja noch einmal. Ich zitiere hier wirklich nicht, was der Jörg Haider mir über diesen Herrn Professor einmal gesagt hat, weil das ist medienrechtlich höchst relevant.
Du hast ihn als Sprecher beschäftigt, aber das lässt
sich nicht. Nein, das also brauchen wir ja gar nicht. Ich kenne den Typen seit 25 Jahren.
Ja,
die Welt ist groß. Die Welt ist groß genug, dass ich bei solchen Leuten nicht anstrafen muss. Erster Punkt, zweiter Punkt. Herr Dr. Bornmänner, Herr Dr. Bornmänner, zweiter Punkt. Zum Machtrausch. Wenn man in einer aufrechten Regierungsverhandlung, Herr Dr. Bornmänner, der österreichischen Volkspartei 7 Ressorts anbietet und für sich selbst nur 5 in Anspruch nimmt, wenn man bereit ist, auf den eigenen historischen, persönlichen, egoistischen Erfolg als Bundeskanzler zu verzichten, wenn man die Standpunkte nicht durchsetzen kann. Was hat das mit Machtrausch zu tun? Der Machtrausch wäre gewesen, das möchte ich bei der Gelegenheit auch sagen, das solltest du da auch hinter deine großen Ohren schreiben. Der Machtrausch wäre gewesen, in Wahrheit alles zu opfern, jeden Standpunkt, die Sicherheit der Österreicher, die Finanzen der Österreicher, die Wirtschaft der Österreicher, nur damit man am Ende selbst Kanzler ist. Nur damit man sich eine Visitenkarte mit Bundeskanzler drucken kann, so wie es jetzt der Herr Stocker und der Herr Babler tun. Alles über Bord zu werfen, was man jemals versprochen hat. Das ist Machtrausch. Wenn man einen Anspruch hat und gewählt wird und aus dem Jahr 2000, Jörg Haider Schüssel, und aus dem Jahr 2017 gelernt hat und hat gesagt, nein, es wird nie mehr eine freiheitliche Regierungsbeteiligung geben, wo man nicht mit den eigenen Standpunkten größtmöglich teilnimmt, dann ist es ehrenwert, was der Herbert Kickl gemacht hat. Und jetzt prophezei ich Ihnen Folgendes. Es wird sich rendieren bei der nächsten Wahl. Und dann diskutieren wir möglicherweise nicht mehr, ob der
Herr Kickl. Also ich hoffe, du verleihst ihm die Jörg-Haider-Medaille bei nächster Gelegenheit. So, jetzt bin ich aber wieder bei dir, denn für dich muss ja dieser Tag, wo das geplatzt ist, ein Jubeltag gewesen sein. Und jetzt ist die Frage, jubelst du auch über das, was jetzt kommen wird, nämlich Schwarz-Rot, weil das ja wahrscheinlich das ist, was du als einzige Lösung auch gesehen hast. Und jubelst du insbesondere über den neuen Vizekanzler Andreas Babler und seinen genialen Kanzlergehilfen Christian Stocker?
Also, ich bin der Meinung, dass Rot-Schwarz tatsächlich die einzige Möglichkeit ist, die wir jetzt haben in der aktuellen Situation, weil wir haben schon 6 Monate verloren. Und ich bin nicht nur erleichtert, dass Herbert Kickl nicht Kanzler wird. Ich finde es schon auch schade, dass wir nicht zuschauen konnten, wie der innerhalb von 12 Monaten alles Ideale verrät und dann die Regierung in die Luft gejagt wird von der ÖVP. Weil das wäre sowieso passiert. Und dann wäre die FPÖ runtergestürzt auf 10%, wie wir es ja geschichtlich schon ein paar Mal erlebt haben. Nein, Das wird nicht passieren. Deswegen bin ich nicht nur freudig. Aber ich bin der Meinung, es braucht jetzt eine ÖVP-SPÖ-Übergangsregierung. Und zwar meiner Meinung nach temporär auf 12 bis 18 Monate. Ich glaube, Sie sollten nicht den Fehler machen, dass das eine reguläre Koalition zu titulieren, sondern Sie sollten sagen, das ist aus einer staatspolitischen Notwendigkeit heraus entstanden. 12 bis 18 Monate, 4, 5, 6 große Reformprojekte, bei denen die Menschen
und die Wirtschaft entlastet sein. Was sollen das für Reformprojekte sein?
Zum Beispiel, dass man die Wirtschaft, die ganz klar die exportorientierte Wirtschaft am Boden liegt, wieder ankurbelt. Mhm. Zum Beispiel, indem man den Wirtschaftsstandort Österreich entlastet, indem zum Beispiel die Produktion, die in Österreich stattfindet, steuerlich begünstigt wird gegenüber der Produktion, die im Ausland stattfindet.
À la Donald Trump.
À la Donald Trump, genau. Na, genau. Das ist nämlich, der macht nämlich in der Hinsicht
genau das Richtige. Make Austria great again.
Entschuldige, es muss natürlich Österreich zuerst sein.
Das ist vollkommen logisch.
Spannend. Habe ich immer schon gesagt.
Das Wirtschaftspolitik ist jetzt dran und wirtschaftspolitisch. Sehr gut.
Wirtschaftspolitik.
Sehr gut, bravo. Ich applaudiere.
Als jemand, der selber in einer Region lebt, in der früher mal eine starke Glasindustrie, Textilindustrie und Bergbauindustrie war, Granit zum Beispiel, bin ich jemand, der sagt, Arbeitsplätze, die im ländlichen Bereich stattfinden, sollten gegenüber Arbeitsplätzen in den Städten auch steuerlich begünstigt werden, damit die Leute dort leben bleiben können und nicht abwandern müssen. Da gibt es so viele Möglichkeiten, die man auf steuerpolitische Möglichkeiten...
Du hast gesagt, mehrere Leuchtturmprojekte, eines ist also eine starke Unterstützung der Wirtschaft,
zum Beispiel
steuerlich und politisch.
Genau.
Was noch?
Weißt du, was ich wirklich machen würde? Ich würde zum Beispiel die Erziehungszeiten, wenn eine Frau ein Kind bekommt oder wenn eine Frau ihre Mutter pflegt oder den Vater, das sollte mit einem Vollzeitgehalt bezahlt werden.
Okay.
Und es sollte zu 100% auf die Pension
angerechnet werden. Drittes Projekt, wunderbar.
Das würde ich
Bravo. Ja. Drittes Projekt.
Es gibt eine Vielzahl von Projekten, die ich umsetzen würde. Aber ich kann jetzt nicht ein gesamtes Regierungsprogramm
umsetzen. Probieren Sie es einmal. Nur ab.
Nein, entschuldige. Ich habe gerade mehr Visionen gezeigt, als die ganze FPÖ auf 223 Seiten, bitte.
Du sagst, es ist gut, dass wir diese Regierung kriegen.
Ja.
Und es ist dass wir Andreas Babler als Vizekanzler kriegen. Und es ist überhaupt ganz hervorragend, dass wir Christian Stocker als neuen Bundeskanzler bekommen. Ist das deine Meinung?
Also ich sage dir ehrlich, Christian Stocker, den ich vor 6 Monaten noch nicht einmal kannte, den wahrscheinlich die Wiener Neustädter nicht einmal kannten. Also mir ist lieber einen Christian Stocker, den ich ja hier schon persönlich kennenlernen konnte. Wir beide konnten ihn schon kennenlernen. Ist ein netter Kerl. Ein totaler lieber Kerl. Ja. Wir haben uns gut unterhalten. Lieber Kerl. Also mir ist lieber ein lieber Kerl, der in Wirklichkeit harmlos ist, der keine Visionen hat, der keinen Antrieb hat.
Aber
der ist ungefähr. Das ist ungefähr das Tempo, das er hinlegt. Ja? Aber mir ist in dieser Zeit, wo wir auf der einen Seite einen Diktator haben, der immer mehr sich von Europa schnappen will und auf der anderen Seite jemanden haben, der sagt, ihr in Europa könnt euch euren Dreck jetzt selber machen, ist mir lieber einen faden, ungefährlichen Typen zu haben, als jemanden, der im Machtrausch glaubt, er kann jetzt irgendwie die Arbeiterkammer abschaffen.
Und der Andreas Babler ist auch ein lieber Kerl.
Der Andreas Babler ist ein herzensguter Mensch. Also über den lasse ich wirklich kommen. Der Andreas Babler hat meiner Meinung nach in der Verwaltung der Bundes-SPÖ einige strategische Fehler gemacht, vor allem was die Personalauswahl betrifft. Der Andreas Babler ist meiner Meinung nach viel zu sehr isoliert von den Leuten, die es gut mit ihm meinen, innerhalb und außerhalb der SPÖ.
Von dir.
Das widerspricht ja Ihrem, ich würde Geld bekommen, oder? Das widerspricht ja
dem. Der kriegt jetzt ein Lachfläschchen.
Aber programmatisch hat er 100% recht. Und Andreas Babler ist eines, er ist ein Pragmatiker. Und wir brauchen jetzt keine...
Er ist ein Pragmatiker?
Na, selbstverständlich. Du wirst sehen bei dem Regierungsprogramm. Bei dem Programm ÖVP-SPÖ wirst du sehen, es wird keine Reichensteuern geben, es wird keine Erbschaftssteuern geben, es wird keine Vermögensteuern geben. Das ist Pragmatismus. Weil wenn er den Herbert Kickl machen würde... dann müsste er sagen, nein, 50% Erbschaftssteuer, ich bestehe darauf. Und wenn ich das nicht bekomme, also dann geht.
Er ist ein Pragmatiker.
Das würde er nicht machen.
Und er ist noch besser und noch lieber als der Stocker.
Auf jeden Fall.
Gut. Ich lerne. Charakterlosigkeit, der Verrat an eigenen Standpunkten, der groß angelegte Wählerbetrug heißt neu in der babylonischen Sprachverwirrung der politisch korrekten Pragmatismus. Nein, ist ja für mich Konzept ein Bildungs-TV. Also, man haut den eigenen Roten an in die Goschen, man saniert das Land nicht, man holt sich von den Banken überhaupt keinen Cent, die Kriminalität ufert weiter aus, die Arbeitslosen steigen auf 600.000, die Betriebspleiten auf plus 30%, der Rückgang der Exporte um minus 9,5, das Staatsdefizit 25 Milliarden, bald bei 30, der Gesamtschuldenstand von 400 Milliarden, man geht spart nicht ins
Für der Babler Schuld,
man setzt sich ins Vizekanzleramt mit dem Herrn Stocker, verwaltet dieses Land weiterhin zu Tode und das nennt sich am Ende Pragmatismus. Die pragmatische Regierung, die hier zustande kommt, die pragmatisierte Wählerbetrugsregierung, wie ich sage. Aber Herr Dr. Bermehner, was Sie gesagt haben, ist ja wieder mal so entlarvend. Ich sitze ja da nur mehr, kommentiere, setze in Kontext, was Sie sagen. Also,
na, Sie sollten
Ihnen, ist der liebe, Ihnen ist der liebe Christian Stocker
lieber
und der noch liebere Andreas Babler um einiges lieber als beispielsweise die Betriebspleiten in dem Land zu sanieren.
Nein, als Beispiel
Ihnen ist der Christian Stocker und Andreas Babler lieber als 500.000 Arbeitslose wieder in Beschäftigung zu bringen. Ihnen ist der Herr Christian Stocker, der Andreas Babler und der Gerhard Kahner lieber als den Alex seinen Mord zu verhindern. Auch etwas Neues. Ist die neue kleine Koalition mit einem Mandat Überhang, abhängig von Herrn Doskozil und von Max Lercher, die so auf den Knopf drücken, da brauchen sie nicht einmal nach Knittelfeld aufgefahren, ist ihnen um einiges lieber als eine stabile Regierung in dem Land, die dieses Land endlich nach vorne bringt und in den wesentlichen Teilbereichen sensationell. Und dann kommt er mit dem sensationellen Punkt, wir müssen die Industrie jetzt schützen. Also Österreich hatte eine große Textilindustrie, gepunkt. Wir haben eine Schuhindustrie, Gabor, Spital an der Au, gebunkt. Balmers, wir hatten große pleite. Siemens, Balmers gebunkt. Balmers ins Pleite. Naja, ÖVP-Wirtschaftskompetenz, ja. Balmers, KTM und Benko. Alle Pleite, wo die ÖVP dabei ist. Aber Herr Dr. Bermehner, ich habe mich gestern mit einem sehr großen, wirklich international aufgestellten Unternehmer, nicht Österreicher, unterhalten, der mir am Abend, der mir einen Einblick in die österreichische Wirtschafts- und Industriepolitik gegeben hat. Der selber? Nein, ich möchte eines sagen dazu. Nein, ich möchte eines dazu sagen. Der sagt, schau, wir haben international irrsinnig viele qualifizierte Leute, die beispielsweise gerne in Österreich arbeiten würden, weil es ein Land voller Lebensqualität ist, gesunde Natur, gesunde
Obwohl man überall abgestochen wird.
Ja, die leben ja nicht in Favoriten.
Die aber nicht allein.
Die leben ja in Döbling und
Herrn Eis.
Die nicht hereinkommen, weil es keine Jobs bei uns gibt, die für sie als Qualifizierte möglich wären. Wir hatten hier in Wien das Coca-Cola-Headquarter für 72 Nationen bis nach Malaysia. Das Headquarter von Coca-Cola ist weg. Das gibt's nicht mehr. Wir haben hier für den Gesamtosteuropa das Headquarter von H&M gehabt. Das gibt es nicht mehr. Alle abgewandert. Warum? Weil Sozialisten und Schwarze gemeinsam die Steuer- und Abgabenquote auf mehr als 50% getrieben haben. Chapeau, gratuliere.
Gibt es eine andere Lösung als Schwarz-Rot? Und nehmen wir Schwarz-Rot jetzt sozusagen als notwendige Kröte, damit der Staatsnotstand behoben wird?
Schau, parteipolitisch gesehen ist Schwarz-Rot sensationell.
Wieso?
Der Herbert Kickl hat das nächste Mal 45%, möglicherweise 50% in 6 Monaten bei der Regierung mit eindrucksvoll scheitern. Staatspolitisch ist es die größte Tragödie. Daher sage ich Neuwahl. Daher wiederhole ich das, was der Herr Bermehner vor einer Woche gesagt, wir brauchen sofortige Neuwahlen, und zwar im Juni
noch.
Dann hört er, dass sein Busenfreund, der sprechende Doppelkind, Babler, Vizekanzler, nein, ich hab's mit den Neuwahlen nicht so ernst gemeint. Machen wir in 18 Monaten. Vielleicht haben sie Todl in Österreich dann vergessen. Dann regieren wir 5 Jahre durch und führen das Land an die Wand. Herr Dr. Bermehner, Sie sind ein kleiner Schlingel, Sie sind ein Opportunist. Also wenn der Herr Babler Vizekanzler ist, dann dürfen Sie 5 Jahre durchregieren.
Habe ich nie gesagt.
Nein, ist so. Wenn es der Herr Babler nicht wird, sofortige Neuwahl.
Habe ich nie gesagt.
Ich sage, habt keine Angst vor den Wählern.
Neuwahl.
Ja, hier, natürlich. Aber... Sofort im Juni. Ja, dann machen wir im Juni Neuwahlen.
Ich bin sofort für Neuwahlen, aber erst nach einer Übergangszeit von 12 Monaten.
Warum?
Ich sage Ihnen
warum.
Weil die Österreicher jetzt schon seit 6 Monaten darauf warten, entlastet zu werden. Und ich will nicht noch 6 Monate warten, bis was passiert.
Und Sie glauben, der Herr Stocker und der Herr Babler entlastet
ihn.
Das
ist die Voraussetzung.
Du hast, lieber Gerald, du hast gesagt, Diese Regierung ist die größte Tragödie für Österreich.
Diese Regierung wird die zweitgrößte. Nach Schwarz-Grün kommt jetzt, also werden die Schwarzen noch einmal belohnt, diesmal durch die Sozialdemokraten. Na, super, also gratuliere
mit gemacht. Der FPÖ
mit dem Herrn Stocker, der im Übrigen nur in Wiener Neustadt kandidiert hat, niemals Bundesspitzenkandidat war. Dafür, dass er dann
das Mandat
in Wiener Neustadt zurückgelegt hat, dafür, dass er dann das Polsterl warm halten kann, dass in einem halben Jahr der Herr Babler mit dem Herrn Sebastian Kurz dort sitzt, dann wird er da sitzen, so was, das haben wir ja nicht gewusst.
Wissen Sie, was ich so lustig finde?
Moment, die Diskussionsführung habt ihr schon euch. Es ist eine Tragödie, was auf uns zukommt.
Ja.
Und der Herr Stocker ist ein guter Kanzler, weil er ein lieber Kerl ist. Du hast ja auch mit ihm sehr gescheckert hier. Oder er ist eine Katastrophe.
Der wird eine echte Katastrophe werden.
Wieso?
Weil er in Wahrheit eine Marionette ist. Und das haben wir ja gesehen in den Regierungsverhandlungen mit dem Herbert Kickl. Der Herbert Kickl hat mit ihm fünf Minuten gesprochen. Der Stocker musste rausgehen, telefonieren. Mit dem Herrn Mara, mit dem Herrn Hartmannsdorfer, mit dem Frau Mikl-Leitner etc. Das ist ja kein Kanzler, das ist eine Marionette. Wir bekommen eine Marionettenregierung. Die wahren Kanzler heißen Johanna Mikl-Leitner und Michael Ludwig. Aber sie trauen sich nicht, in diese gescheiterte Regierung zu gehen. Der Herr Babler muss beim Herrn Ludwig anrufen, ob er überhaupt einen Kugelschreiber im Vizekanzleramt bestellen kann. Das ist beim Herrn Stocker dasselbe. In Wahrheit erleben wir ein Schauspiel, ein dreckiges, wo die wahren Marionettenspieler nicht vor den Vorhang treten wollen. Und ich prophezeie nur eines, der 27. April für diesen Architekten des Untergangs, für den Herrn Ludwig, wird ein besonders bitteres Erwachen sein. Ich sorge eigenhändig dafür, und wenn ich die nächsten 3 Monate jeden Tag in Wien auf der Straße stehen muss.
So, und jetzt hast du das Schlusswort.
Dankeschön.
Du warst hier für Neuwahlen. Und heute ist davon nichts mehr zu merken.
Stimmt ja nicht.
Weil dein Freund
war 18 Monate. Nein, 3 Jahre.
Ich weiß nicht, du warst die letzten Wochen ja nicht da, Wolfgang. Deswegen würde ich dir empfehlen, dass du ein bisschen im Archiv nachschaust. Weil das, was ich hier immer gesagt habe, ist, ich bin für Neuwahlen. Warum? Weil sich seit der Wahl sehr viel verändert hat. Weil meiner Meinung nach die ÖVP Wählerbetrug begeht, wenn sie mit dem Karl Nehammer und einem Anti-Kickl-Kurs antritt und dann auf einmal den Steigbügelhalter machen will. Ja, okay. Habe ich immer gesagt. Aber ich möchte das gleichzeitig, bevor wir neu wählen gehen, Und deswegen habe ich auch jetzt gesagt, es soll als eine Übergangsregierung ÖVP-SPÖ kommen. Aber eines möchte ich jetzt schon sagen, weil die FPÖ sich so hinstellt. Sie haben Caroline Edtstadler, die nicht einmal von den Salzburgerinnen und Salzburgern gewählt wurde, zur Landeshauptfrau gemacht. Ausgerechnet Caroline Edtstadler, von denen ich seit Monaten höre, wie schrecklich sie nicht ist, weil sie bei den Corona-Demonstrationen
eine hat. Wer hat sie zur Landeshauptfrau gemacht?
Ich glaube, es war die Marlene Schwarze, oder nicht?
Wie kommen Sie drauf?
Also ist es nicht passiert?
Schon.
Hat sie nicht mitgestimmt im Salzburger Landtag?
Natürlich
hat die Schwarze im Juli.
Also, wird sie es nicht machen?
Ja, sag einmal, seid ihr...
Ja, aber sie hat angekündigt, dass sie es macht.
Haben sich von der Herdplatten die Neuigkeit
genommen.
Der amtierende Landeshauptmann heißt Haslauer, die wollen es im Juli im
Herr
Land.
Herr Groß, wir haben...
Sag einmal, lebt sie hinter dem Mond?
Wir haben doch...
Die Frau Schwarzig hat gesagt, es gibt eine Probezeit.
Herr Groß...
Ich weiß nicht, was ihr habt.
Herr Groß...
Wo ist das Problem? Er sagt, die Frau Edtstadler...
Sie Fotos beim Champagnisieren mit der Frau Edtstadler, so to say. Also, was wir auch erleben, ist in Niederösterreich, wo der Udo Landbauer gesagt hat, er wird die Moslem-Mama... So, Moslem-Mama hat er sie genannt.
Also,
Ich möchte das entlarven. Ich lebe ja in Niederösterreich. Ja. Und ich erlebe,
glauben Sie mir, ich bin für Niederösterreich begegnet, die
Betrauung. Darf ich ausreden?
Ja, natürlich.
Also, ich lebe in Niederösterreich. Ich erlebe Niederösterreich und ich erlebe, wie ein Wirtshaus nach dem anderen zusperrt unter einer FPÖ-Regierung. Und ich erlebe, wie den Leuten... Das ist auch eine FPÖ-Regierung. Warum verdient der Udo Landbauer so viel Geld und seine Kameraden in der FPÖ, von denen wir alle möglichen furchtbaren Sachen miterleben?
Dazu kommen gerne.
So viele Zitate rausgesucht von FPÖ-Kandidaten. Also, das können wir nachher alles durchgehen. Aber wir müssen all diese Leute jetzt bezahlen Niederösterreich und nichts verändert.
Aber
okay?
Du sagst,
das ist, wenn die FPÖ
regiert. Du sagst, es ist eine sehr, sehr gute Entwicklung für Österreich, dass wir jetzt eine Übergangsregierung ÖVP-SPÖ mit dem lieben Kerl Christian Stocker und mit dem noch viel besseren und liebenswerteren Menschen Andreas Babler bekommen. Richtig?
So ist es.
So, und damit gehen wir in eine kurze Werbepause und dann reden wir über das der Gerald Groß schon die ganze Zeit reden will. Nämlich dieses Land ist ziemlich an die Wand gefahren worden. Es bricht gerade alles zusammen. Nicht nur die Wirtshäuser, auch die großen Firmen gehen pleite. Wir sind als Exportnation mittlerweile am Ende der Weltskala angelangt. Wir sind wahrscheinlich die schlechtesten weltweit und darüber reden wir gleich.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht.
was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Die beiden Herren sind kaum noch zu bremsen, muss ich sagen. Also ich mache mich auf eine sehr, sehr spannende dritte Runde gespannt. Ja. Also ich wundere mich, dass ihr noch nicht handgreiflich geworden seid heute. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.
Warten wir mal ab.
Wir kommen jetzt zu einem sehr emotionalen Thema, das mir auch sehr wichtig ist. Dieses Land ist offenbar von unserem Herrn Karl Schmehammer und dem Herrn Steinkogler gegen die Wand gefahren worden, muss man ganz ehrlich sagen. Wir erleben jetzt eine Bilanz, wo wir sagen müssen, Freunde, in diesem Land brennt die Hütte, es brennt der Hut und es brennt dieses Land ab. Die ÖVP hat dieses Land ruiniert. Ich meine, primär waren es die Grünen, aber die ÖVP hat eifrig mitgeholfen und nichts dagegen übernommen. So, unternommen. So, wir haben jetzt erfahren, dass wir einen Rückgang der Exporte um 9,5% im Dezember gehabt haben, Tendenz stark steigend. Ja? Wir haben erfahren, wir sind mit Abstand das schlechteste Land der EU, was Wirtschaftswachstum, aber auch Exportwachstum anbelangt. Und mittlerweile gibt es Menschen, die sagen, wir haben beste Chancen, das schlechteste Land weltweit zu sein, was unseren Exportrückgang betrifft, weil selbst die Ukraine hat ein Plus und fast alle afrikanischen Staaten haben
Demo gegen
ein Plus.
Den Kickl. Demo gegen rechts.
So, na ja.
Zahne. Vielleicht geht dann die, springt
du
die Wirtschaft.
Du wolltest genau. Ja dazu was sagen. Ja, weil du hast ja schon beim letzten Mal dich nicht mehr zurückhalten können, beim letzten Einstieg, weil du uns erklären wolltest, dass dieses Land, wie du dich so schön ausdrückst, am Arsch ist.
Ja, Standortkosten. Exakt jetzt zu jener Zeit, wo man als öffentliche Hand gegensteuern könnte. Das war immer im Übrigen das Modell aus den 70er Jahren. Das war im Übrigen auch das Modell Hunsdorfer. Das heißt, je schwieriger die gesamtwirtschaftliche Situation ist, dann mit öffentlichen Aufträgen beispielsweise in der Bauwirtschaft etc. Infrastruktur gegenzusteuern, können wir diesmal nicht, weil wir kein Geld mehr haben. Das heißt, wenn du 25 Milliarden Defizit hast und 400 Milliarden Staatsschulden, bist du in Wahrheit beim Staatsbankrott. Deswegen haben wir auch ein Defizitverfahren aus Brüssel. Das wird wieder aufleben, das garantiere ich auch bei der Gelegenheit. Die Zinsen werden in die Luft gehen. Und natürlich haben wir in Österreich ein massives Pech, wissentlich von unserer Russlandabhängigkeit beim Gas, im Übrigen ein integrativer Bestandteil des Wirtschaftswachstums, weil wir durch günstige Energie in Wahrheit den Industriestandort relativ gut bei hohen Steuern sogar halten konnten, haben wir nun durch diese Irritation, durch dieses Erfolgsmodell von Dr. Bornmäner und Schallenberg und Nehammer und Macron, also Sanktionen gegen Russland, es zustande gebracht, dass wir in Österreich die Exportquote im Ramsch-Status haben, die Inflation wieder antreibt mit 3,3%, die Arbeitslosigkeit auch, und das ist in Wahrheit das große Verbrechen. Das heißt, ich spreche seit 3 Jahren davon, Dr. Bornmäner ist auf einem halben Jahr da gesessen und gesagt, ich bin die Papawanga, die Cassandra, unsere Wirtschaft brummt, sie ist sensationell gut aufgestellt wie noch nie, auch die Deutsche, das ist alles Krankjammern, genau das, mir tut es ja sehr leid, ist eingetreten. Und das bedeutet am Ende massive soziale Spannungen, eine Zerreißprobe auch für die Demokratie, weil die Gesellschaft gespalten ist. Wenn du die vornehme Aufgabe als Politiker mit Füßen trittst, dass du im wirtschaftlichen Bereich dafür sorgst, dass es ein wirtschaftliches Aufschwung, eine Aufschwungperiode gibt, die dann im Hintergrund Sozialleistungen garantiert durch das Steueraufkommen, durch das Sozialversicherungsaufkommen, und wenn die Leute am Ende nichts zum Fressen haben und dann von der Politik die Antwort kriegen, dann sollen sie halt Kuchen fressen, dann wird es echt problematisch. Ich habe schon einmal gesagt, wir in Österreich haben so tolle Industriezweige gehabt. Im Pharmabereich waren wir führend. Wir haben im Jahr nach 9-11, nein, ich sage nur eines. Ich sage dir eines. Nach 9-11 war ein österreichisches Unternehmen im Umfeld der Uni Graz weltweit führend bei der Bekämpfung von Milzbrand im Zuge der Terrorgefahr. Die haben das dem damaligen US-Gesundheitsminister Tommy Thompson vorstellen können. So weit waren wir. Das war damals ein Start-up in Wahrheit. Sensationell aufgestellt. Im medizinischen Forschungsbereich sensationell aufgestellt. In der Schuhindustrie, in der Textilindustrie, in der Pharmaindustrie, in der Schwerindustrie.
Jetzt ist Palmers pleite.
So. Jetzt erleben wir jeden Tag im Handel, in den Dienstleistungen, in der Industrie Einbrüche von österreichischen Leitbetrieben. Palmers ist im Textilbereich, da kannst du darüber diskutieren, ob die Corona-Förderungen gekriegt haben und vom Herrn Kurz über Wasser gehalten wurden. Ja, genau, da bin ich der größte Kritiker. Aber de facto war Palmers ein österreichisches Aushängeunternehmen.
Vor langer Zeit
ein Traditionsunternehmen.
Und jetzt wurde es gegen die Wand gefahren.
Natürlich, so. Und jetzt haben wir das Riesenproblem.
Wir haben Österreich an die Wand gefahren.
Schau, das Problem ist, die Österreichische Volkspartei ist keine Wirtschaftspartei mehr. Du hast jetzt die letzten Tage ein wunderbares Interview erlebt vom industriellen Vereinigungspräsident Knill, der in Wahrheit der ÖVP eine mitgedonnert hat wie noch nie, der zum Ausdruck gebracht hat, der führt Betriebe. Seine IV-Mitglieder führen Betriebe.
Der weiß ja, dass alles klar.
Die denen vom Wirtschaftsbund einmal gesagt hat, wisst ihr was, ihr Volldaudeln? Ihr seid seit eurem 14. Lebensjahr nur Funktionäre. Ihr habt in eurem ganzen Leben noch nie eine Sozialversicherungsabgabe gezahlt. Keine einzige Steuer. Der Herr Mara, der Wirtschaftskammerpräsident, hat Bücher geschrieben. Bücher, die man eh nicht lesen kann. Dixi-Heften. Und der ist plötzlich der oberste Unternehmer des Landes.
Der Herr Niel hat gesagt, der Herr Kickl ist mir beim Arsch
lieber. Schlimmer als der Herr Babler und der Herr Stocker.
Warum? So. Warum?
Naja, weil die FPÖ vor allem mit ihren Abgeordneten Kolm, aber auch Abgeordneten Schiefer etc. Wirklich echte Fürsprecher für den Wirtschaftsstandort in Österreich haben. So, die wirkliche Unternehmer sind. Schiefer war im Übrigen Pleitemanager von der Heta. Der hat das sensationell gut abgewickelt. Am Ende ist der Schaden so minimiert gewesen, dass er vernachlässigbar war.
Okay, gut. Willst du uns erklären, lieber Sebastian, wenn du dich ausgegoogelt hast? Ja?
Ich muss immer recherchieren, weil sie vorher nicht
recherchiert, klar. Willst du uns erklären, dass ausgerechnet Andreas Babler der Supermarxist jetzt dieses Land mit seinen Wahnsinnsforderungen, die er da gegen die Wirtschaft hat, wo ja jeder Wirtschaftstreibende in Österreich sagt, hoffentlich geht dieser Kelch Babler an uns vorüber, dieses Land jetzt auf Wirtschaftskurs bringt, das willst du uns erklären?
Ich kenne ehrlich gesagt den Verhandlungsstand zwischen ÖVP und SPÖ nicht, aber ich gehe davon aus, und das habe ich vorher schon gesagt, dass Andreas Babler den pragmatischen Weg gehen wird. Und das zeichnet ihn ja auch aus. Also mir ist lieber, wir haben eine ÖVP-SPÖ-Regierung, die pragmatisch ist, als wir haben keine FPÖ-ÖVP-Regierung, weil man dann radikalisierten Kickl haben.
Ja.
Wichtig ist vor allem, dass es eine Regierung gibt und nicht, dass jemand davonläuft. Okay? Also das ist einmal eine Grundvoraussetzung, die bringt der Babler mit und der Kickl halt nicht. Das ist schon mal ein ordentliches Merkmal.
Bist du auch der Meinung, dass dieses Land an die Wand gefahren wurde?
Ich bin der Meinung, dass wir, und ich kann das jetzt, ich möchte ein Beispiel aus der Praxis bringen. Waldviertel, Schuhhersteller, Heine Staudinger, Freund von mir. Ja? Also, Heine Staudinger produziert Schuhe im Waldviertel, hervorragende Qualität, ich habe selber ein paar davon, kosten zwischen 150 und 300 Euro. Je nachdem. Halten lange sind ihr Geld wert, man soll nicht
jeden Tag Schuhe kaufen.
Wollte Bundespräsident werden, wäre auch nicht das Schlechteste gewesen. Ja. Aber ich habe mit ihm vor kurzem über genau diesen Punkt gesprochen. Er sagt zu mir, die Arbeitskosten steigen, aber er ist den Mitarbeitern keinen Cent neidig. Die Energiekosten steigen, die Materialkosten steigen und gleichzeitig, und das ist das größte Problem für die Wirtschaft in Österreich, die produziert, ist die Konkurrenzsituation. Wenn du es zu tun hast mit 15-Euro-Schuhen aus China, die zollfrei nach Europa kommen können, apropos Zölle, und wir gleichzeitig eine Exportwirtschaft haben, die mit ihrem Freund Donald Trump 25% Aufschlag zahlen wird müssen. Das ist nämlich der größte Killer für die österreichische Wirtschaft. Die Donald Trump Zollpolitik, die sie so abfeiern. Können wir uns bei Ihnen und Ihren Freunden bedanken, die die ganze Zeit...
Wollen Sie Zölle gegenüber
China? Darf ich fertig sein?
Nein, war eine Frage.
Darf ich fertig reden? Okay. Ja? Also, Sie müssen schon aushalten, wenn Harald Wilimski drüben Bussi-Bussi mit Donald Trump macht, dass ich jetzt kritisiere, dass das genau der Backlash ist, den wir bekommen als österreichische Wirtschaft.
Also, dem ist Österreich allerdings wurscht, weil der macht Politik für...
Dass dem Harald Wilimski Österreich wurscht ist, ist mir auch klar.
Nicht dem Wilimski, aber, dem Trump.
Ach so, meinst du Trump, okay.
Ist es
wurscht. Ja, ich weiß nicht, was dem Harald Wilimski wurscht ist oder nicht, aber wenn er Donald Trump abfeiert, kann ihm Österreich nicht sehr wichtig sein. Also, das Problem, das wir haben, ist, dass auf der einen Seite wir eine radikalisiert-liberalisierte Wirtschaft haben, die so aufgebaut ist, dass jeder Dreck von wo auch immer unter irgendwelchen Bedingungen gefertigt, menschenrechtlich, ökologisch, katastrophal nach Österreich kommen kann.
Temu?
Zollfrei, zum Beispiel Temu, aber da geht es sogar um Baustoffe. Ja. Ihr dürft es nicht vergessen, wir bauen in Wien Gebäude mit Steinen aus China. Warum? Weil der Granit aus Schrems zu teuer ist. Warum? Weil in China irgendwelche Zwangsarbeiter in die Steinbrüche stehen. Das ist unsere Realität in
Österreich. Ja, aber weil die andere 25. Energiepreise haben, lieber
Freund. Auch weil sie andere Keine Energiepreise
Frau haben. Gewessler, das ist selbstverständlich. Sind die Höhe geschnallt.
Unter anderem, es geht um Lohnkosten, es geht um Umweltkosten, es geht um Transportkosten, es geht um Energiekosten und so weiter. Aber das sind die Realitätsbeispiele. Und wenn dann ein Herbert Kickl daherkommt und sagt, ich mache eine Festung, ich will wie technische, wie hat er das genannt? Er möchte gerne sagen wir es, technische Sperren an der österreichischen Grenze. Na, wissen Sie, wie sich technische Sperren auf den Verkehr von Warengütern aus? Wissen Sie, wie das auswirkt? Das heißt, es wird noch teurer, es dauert noch länger für eine exportorientierte
Wirtschaft. Hinaus. Der macht ja keine Festung hinaus, er macht ja Festung rein.
Festung ist immer in beide Richtungen.
Nein.
Was du nicht machen kannst,
Herr Herbert Kickl hat nicht geplant.
Lieber Wolfgang, Österreich ist gerade im Transport ein Transitland. Die Hauptverkehrsachse München-Rom, sei mal nicht böse, kann er nicht sagen, ich mache einen Grenzzaun, ich mache technische Sperren, aber die einen lasse ich alle durchfahren und die anderen kontrolliere ich. Funktioniert nicht.
Also, Herbert Kickl, reinkommen, kontrollieren, aber Kickl, die hinausfahren lassen.
Aber das eine bedingt ja das andere. Wisst ihr eigentlich...
Nein.
Also, entschuldige, schauen wir uns Leder, glaubst du, es wird in Österreich produziert?
Sie
nein. Wir importieren, nein, ich habe im Gegensatz zu Ihnen eine Ahnung. Wir importieren Rohstoffe, veredeln sie und exportieren sie. Okay? Das heißt, wir müssen das eine zuerst reinbringen, veredeln und dann exportieren. Gut, okay. Nein, nicht aus China. Nein, dürfen uns nicht. Sie dürfen nachher reden, was sie viel zu lang machen. So. Also, das heißt, die Wirtschaftspolitik des Gerald Gross und seiner Freunde, à la Donald Trump, ist dafür verantwortlich, dass zum Beispiel im Aluminium-Stahlbereich die österreichische Industrie krachen gehen wird. Und gleichzeitig eine Abschottungspolitik, die nicht auf die Europäische Union setzt, sondern die auf diesen Nationalismus im Wirtschaftsbereich, hilft der österreichischen Wirtschaft nicht.
Na, darf ich eine Frage stellen?
Nein, er ist der Moderator und
Chef. Darf ich ganz kurz eine Frage stellen? Also, Herr Dr. Bornmänner, Sie erkennen genau, dass wir mit Billigprodukten aus China geflutet werden und keine Zölle haben. Sind Sie der Meinung, dass die Europäische Union gegenüber China Zölle erheben sollte?
Ja, selbstverständlich.
Ich auch, sehen Sie. Und genauso ist der Meinung Donald Trump, dass er gegenüber anderen Ländern auch Zölle
erhebt. Aber die USA und Europa sind nicht China. Haben Sie es verstanden?
Jetzt haben wir gestoppt.
Haben Sie total verstanden, was der Unterschied zwischen
China und Europa ist? Herr Dr. Bornmänner, wer Make Europe Great Again sagt und die europäische Wirtschaft vor chinesischen Billigprodukten schützen
will, aber doch nicht vor Amerikanern.
Und das durch Zölle gegenüber Chinesen, muss auch dem Amerikaner zugestehen, dass er seine
Zölle
Wirtschaft
gegenüber Europa
ebenso
macht?
Mit Zölle. Oder China oder Kanada oder Südamerika. Das Prinzip ist dasselbe. Aber jetzt, Herr Dr. Bornmänner, es kommt noch besser, es kommt noch dicker. Also, das Bild, das sicherheitspolitische Bild, Festung Österreich für illegale Migration von Syrern und Afghanen zu verwenden, technische Sperren ist ein Grenzübergang, durch Verwenden des Bilds, dass man beim Export von Waren, also Aluminium kommt vom Erzberg nach Slowenien
tatsächlich so dumm ist
wie der Herr Dr. Bornmänner und bei der Ausreise an österreichischen Polizisten, stoppen Sie, wohin wollen Sie mit dem Erz?
Ja, natürlich.
In keinem Land der Welt hat es bei Ausreisen jemals eine Kontrolle
Sie glauben,
gegeben.
Wenn Österreich eine Festung macht, werden alle anderen Länder sagen, wir kontrollieren
Sie
nicht?
Sie
Wahnsinniger glauben wirklich, Österreich zieht eine Grenze hoch und alle anderen Länder rundherum sagen, gerne, wir kontrollieren nämlich nicht. Sie glauben wirklich, dass es passieren wird?
Herr Dr.
Sie glauben wirklich, der Volkskanzler Herbert Kickl sagt, ich hasse alle Länder um mich herum, deswegen gibt es einen zauntechnischen Sperranlagen. Aber die werden alle sagen, danke Herbert, bei uns gibt es freien Verkehr.
Ich verrate Ihnen ein besonderes
Geheimnis. Vice versa.
Ich war am Samstag in Niederschlesien.
Ja.
Ich musste dort über die Bundesstraße über Polen fahren und von Polen nach Deutschland einreisen.
Ja.
Dort gab es eine Grenzkontrolle mit einem kilometerlangen Stau. Das ist kein Problem. 20 Minuten. Okay? Das ist auch die Festung Deutschland. Sie werden gar nicht glauben, es funktioniert trotzdem bei der Grenze.
Okay.
Mir ist lieber, es wartet einer 5 Minuten länger als ein 14-jähriger Bursch.
Sagen Sie, soll
einer 5 Minuten warten, bevor Leute unschuldig in
den Land stehen. Sagen Sie der Wirtschaft, dass sie jetzt stundenlang an den Grenzen
Ich möchte noch gern wissen, was passieren muss, damit dieses Land nicht vor die Hunde geht. Du hast vorher den Satz gesagt, make Austria great again. Und hast das erweitert auf make Europe great again. Was muss denn passieren, dass Make Austria Great Again wieder umgesetzt wird und wir wieder ein Exportland und ein Erfolgsland werden und vielleicht sogar wieder das eine oder andere Start-up haben?
Ja. Also das Allerwichtigste ist einmal, einen gewissen Stolz auf dieses Land zu haben und nicht sich in Fernsehstudios zu setzen und die ganze Zeit zu sagen, das ist eine offene Psychiatrie, das ist abgesandelt, das ist kaputt, das ist Massenarbeitslosigkeit und jeder wird abgestochen, wenn er auf der Straße
ist.
Nein, das ist nicht so. Nein, das ist nicht so.
Natürlich,
wir haben in Österreich immer noch extrem erfolgreiche Unternehmen, wir haben Global Player.
Aber die Pfeifen
aus dem letzten Loch.
Nein, auch das stimmt nicht, weil wir haben gesehen, dass in den letzten 3 Jahren...
Nennen Sie mir einen Betrieb, dem es gut.
Darf ich bitte ausreden?
Eine Zwischenfrage.
Nein, Herr Groß, ich habe keine Zwischenfragen.
Geht, das okay? Ist mit Banda, weil die Scheiße.
Zum Beispiel. Ja? Zum Beispiel. Genau. Aber so es gibt ja auch Red Bull und so weiter. Also, lassen Sie mich jetzt bitte ausreden. Es gibt in Österreich hoch erfolgreiche Unternehmen und es gibt vor allem Superreiche, die in den letzten 3 Jahren ihr Privatvermögen um ein Drittel steigern konnten. Also nicht böse sein. So schlecht kann es manchen nicht gehen.
Deshalb will also, der Herr Babler Red Bull aus Österreich hinaustragen.
Nein, das will er überhaupt nicht. Er möchte, dass wenn der Gründer...
Ja, ja.
Nein, stopp.
Er droht ja jedes Mal.
Darf, aber Herr Kost, was ist denn bloß los mit Ihnen?
Nix.
Sie unterbrechen eine Tour.
Also bitte.
Das haben Sie so schwach in den Argumenten, ja, dass Sie unterbrechen müssen?
Keine Sorge.
Schau, okay. Dass das
also, den Punkt bringt. Also, niemand will der die hat, Unternehmen und schon wieder unterbrechen Sie.
Jetzt
merken
du,
Sie das?
Ich rede mit mir selbst.
Ich rede mit mir selbst.
Niemand will Ihre Selbstgespräche.
Herr Grosse, Sie geben Rhetorikkurse. Das sind Selbstgespräche.
Ja, sind manchmal wichtig.
Also, sind manchmal wichtiger.
Make aus der Grete gehen, was passiert.
Also, es geht darum, dass Unternehmen, die in Österreich produzieren, steuerlich entlastet werden, aber gleichzeitig diejenigen, die leistungsfrei 30 Milliarden bekommen, zumindest ein paar Prozent dafür Steuern zahlen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und derjenige, der sagt, er möchte keine 5% Steuern auf ein 30 Milliarden Erbe leisten und wird deswegen das Unternehmen ins Ausland abwandern, meint es mit Sicherheit nicht gut mit Österreich und deswegen sollte er kein Aushängeschild für die österreichische Wirtschaft sein. Was ich meine ist, wir brauchen in Österreich wieder einen Stolz. Und Stolz beginnt mit einer positiven Einstellung. Wir müssen verstehen, dass Österreich nur eine Chance hat, nicht in der Konkurrenz mit Masse, mit der Konkurrenz mit Zwangsarbeit und Umweltzerstörung, sondern wir müssen die Nischen für uns finden, in denen wir uns positionieren können auf Qualität und besondere
Brauchen
Leistung.
Brauchen wir nicht auch eine Offensive bei der Digitalisierung?
Weil ja, selbstverständlich.
Die Herren Musk, Bezos, ja, Zuckerberg, Wolfgang, und Trump, ja, derzeit die Hose Wolfgang aus. Und dein Freund, dieser ganz, ganz herzensliebe Andreas Babler, hat ja ein Leuchtturmprojekt mit dem Recht auf analoges Leben.
Ja, weißt du warum?
Ja,
ich sagte
was. Besonders intelligent.
Nein, das ist also
Zeitalter
als jemand. Nein, schau
wir
mal.
Wir sind das einzige Land der Welt, das ein Recht auf analoges ja, Leben.
Es geht beides.
Seid ihr noch ganz
Wolfgang, dicht? Es geht beides. Nein, entschuldige. Ich möchte. Nein, sag das bitte der Seniorin, der 70-jährigen Frau im Waldviertel.
Das
kannst du gerne. Ja, da kannst du gerne sagen, dass sie. Nein, Wolfgang, ich Natürlich. Will nicht, dass 10 Milliarden Euro Digitalisierungsoffensive an irgendwelche Großkonzerne gehen, wie das der Trump in den USA macht, während gleichzeitig die Pensionistin nicht mal weiß, wie sie ihre Pension abheben kann. Weil irgendein Depp der Computer ja, sagt, sie muss...
Halt lernen.
Nein. Das ist genau die Einstellung...
Dann machst du den Volkshochschulkurs, so hebe ich meine Pension ab. Das Alter. Ist ja nicht so schwierig.
Genau, ja? Dann soll es einfach scheiße.
Dann mache ich nicht Leuchtturmprojekt, analoges Leben.
Wolfgang, es geht ja beides. Es muss beides gehen. Ja? Es muss auf der einen Seite, dass die gleiche Diskussionen über den Verbrenner führen. Auf der einen Seite müssen wir sicherstellen, dass die Versorgung mit den bestehenden Technologien jetzt funktioniert. Das heißt, wir können nicht in der Zukunftstechnologie wie Elektroautos investieren, während wir nicht genug Ladestationen haben, zum Beispiel im Waldviertel. Und das Gleiche meine ich in Bezug auf die Digitalisierung. Wir müssen Unternehmen dabei unterstützen, digital fit zu werden und gleichzeitig sicherstellen, dass die Menschen in Österreich das Recht haben, dass sie noch ein Sparbüchel einbezahlen können, ohne dass sie irgendeinen Kurs machen müssen, es auch noch selber becken müssen von der Mindestpension.
Wir haben dagegen aber leider nur ein ja, Doktor, Unternehmen, das digital fit ist, das ja. ist Bitpanda, der Rest ist die Wüste.
Darf ich vielleicht was sagen?
Sehr.
Also, ich frage den Herrn Dr. Born-Mehner, welches Unternehmen in dem Land gesund ist. Daraufhin kommt bei ihm raus Red Bull. So, um dann fortzusetzen, Red Bull gehört strenger bestraft.
Nein, das habe ich nicht gesagt.
Steuern,
das ist das Gegenteil davon.
Also,
das ist das Gegenteil von dem, was ich
Red
gesagt habe.
Red Bull, das 20% Umsatzsteuer zahlt, Red Bull, das
Umsatzsteuer zahlt nicht
Red Bull, das Kapitalertragssteuer zahlt.
Nein, Red Bull zahlt nicht die Umsatzsteuer. Sie können nicht einmal das kleine einmal eins der Wirtschaft. Herr Dr. Bormehner, das regt mich auf. Sie sitzen hier.
Ich bin gerade am Wort.
Herr Groß, Red Bull zahlt keinen Cent Umsatzsteuer.
Am Wort.
Aber dann nehmen Sie das doch zurück.
Ich bin gerade am Wort.
Dann nehmen Sie mich vorher 20 Mal unterbrochen. Sie werden das auch aushalten.
Bull
nein, Red Bull zahlt
hier
keine Umsatzsteuer.
Und für das Produktionsmaterial angefangen von Zucker etc.
Nein, dafür zahlt das nicht. Den Unternehmen zahlt keine Umsatzsteuer. Das wird gegenverrechnet. Das nennt man Vorsteuer, verdammt nochmal, als Idiot. Das halte ich ja nicht aus. Das gibt's doch nicht. Sie haben ja keine Ahnung von Tutten und Blasen.
Aber
setzen sich hier und dozieren
zahlt
drüber.
Über 770
Euro. Ja, genau. Lohnsteuern werden zum Beispiel bezahlt.
Also, von fangen wir noch einmal an, bevor der Schreibbaby wieder
los. Das halte ich nicht aus.
Also, Red Bull zahlt Steuern. Red Bull geht's gut. Aber Red Bull macht internationale Geschäfte. Red Bull zahlt Lohnsteuer, Kapitalertragssteuer und selbstverständlich für die Produktionsmittel, die es einkauft, auch Umsatzsteuer. Red Bull leistet ein hohes Steuerabkommen sicher tausende Arbeitsplätze. Das ist im Übrigen einer der wenigen Betriebe, die funktionieren. Die Antwort von Herrn Dr. Bornmänner ist noch mehr Steuern. Also die, die erfolgreich sind, die bekommen noch goldene Fußfessel, dass sie noch mehr Steuern zahlen. Dass sie dann wie die Textilindustrie und die Schuhindustrie im Waldviertel nach China
auswandern,
dass sie wie die Pharmaindustrie nach Frankreich oder in die USA gehen, dass sie wie die Aluminium- und Stahlindustrie, die
Herr
wir
Groß,
in der
Obersteiermark
heute in China
sie
operieren, das
Lügen.
Will der Sozialismus.
Nein.
Der Sozialismus macht seit 20 Jahren Steuer- und Abgabenpolitik bei mehr als 50%. Die Lohnstückkosten haben sich vervierfacht. Die Antwort daher auf die wenigen gesunden Betriebe ist, schleicht euch, wenn es besteuern euch noch mehr. So, um am Ende dann im sogenannten Kommunismus zu leben, wo man dann von Herrn Babler Lebensmittelkarten kriegt. Bei McDonalds! Super! Gratuliere! Das erklärt mir ein studierter Ökonom.
Super. Lügen,
so, der erste
Schreien.
Punkt. Nein, der zweite Punkt. Digitales Leben. Herr Dr. Bornmänner, aus meiner eigenen Erfahrung,
das
aus meiner eigenen
FPÖ.
Familie.
Das ist
meine Mutter,
Ruhe.
Meine Mutter ist
ja,
heute 83 Jahre. Meine Mutter hatte bis 70 Jahren circa ein rotfarbenes, so violettfarbenes Nokia. Daraufhin habe ich mir ein neues iPhone gekauft und ihr mein altes iPhone gegeben. Daraufhin hat meine 72-jährige Mutter gesagt, was mache ich mit dem iPhone? Dann hat mein Mann sich erbarmt, weil ich die Geduld nicht habe, ihr das iPhone weiterzubringen. Heute ist sie 83 und wickelt alles mit iPhone ab. Die 83-jährige Frau, meine Mutter.
Also alle anderen Idioten,
alles.
Die das nicht
und
können.
Sie sagt zu mir, sie
verstanden.
Ruft mich an und sagt, gut. Du super, endlich habe ich Platz in meinem Wohnzimmer. Ich habe alle alten Dudenschinken weggehauen, weil mit dem Google bin ich viel weiter, als ich muss mir jedes Jahr 5 neue Bücher von Duden
super.
Schenken. Sensationell. Halten Sie doch unsere ältere Generation nicht für so deppert, dass sie mit der Technologie der Gegenwart
nicht ausgehen.
Sie wollen die Leute in die Steinzeit bomben.
Genau.
So. Analoges Leben.
Ich werde Ihre Telefonnummer von Ihrem Mann in Zukunft im Waldviertel verteilen, wenn ihr nächste Mal die Leute
machen Sie das doch selber. Machen Sie noch so
schon.
Zügeln Sie egoistisch. Tun Sie nur Spendenaufrufe, machen Sie und helfen Sie den Leuten.
Ich helfe meinen Leuten.
Ja, ich weiß.
Sie hat mir noch nicht gesehen, der Südsteiermark.
Wir brauchen nicht den
Geld. Doch,
Mann, es würde die Volkshochschule reichen, wenn sie nicht analysiert.
Sie waren ja bei, Direktor von einer Volkshochschule.
Ja, in Wien gibt es sowas, aber seien Sie mal nicht böse. Im Waldviertel haben wir eine andere Infrastruktur.
Ja, was wir einführen.
Ja genau, da müssen wir halt Geld in die Hand nehmen.
Schreiben Sie doch ins Regierungsprogramm Recht auf die Petroleumlampe.
Genau.
Schreiben Sie es ein. Das Recht auf die Petroleumlampe. Das Recht auf die Höhle und offenes Feuer.
Ich möchte eines sagen. Nein, lass mir jetzt mal ausreden.
Aber
du musst doch Lügen widersprechen. Aber du musst ihm doch widersprechen.
Wir wundern uns, dass Silicon Valley uns um die Ohren fliegt.
Ja, genau. Danke. Genau richtig gesagt.
Passt.
Er hat es genau richtig
gesagt. Ja, weiter.
Silicon Valley
wird das Recht auf die Petroleumlampe im Waldviertel. Schreiben Sie es ins Regierungsprogramm.
Also es besteht schon die ganz große Gefahr, dass diese schwarz-rote Regierung die Digitalisierung komplett verschläft, weil es auch zu blöd dafür ist, muss man ehrlich sagen. Weder der Herr Stocker noch der Herr Babler haben die leiseste Ahnung.
Aber der Herr Kickl.
Das weiß ich nicht. Aber der Herr Stock und der Herr Babler
Social Media sind
haben
sie weiter,
keine Ahnung von Artificial Intelligence etc. Null Ahnung.
Ja.
Und der Herr Musk, der Herr Bezos, der Herr Zuckerberg und vor allem auch der Herr Trump werden einer des Wiener Neustädter Unterhosen ausziehen. Ja. Punkt.
Also. Mir ist ganz wichtig, dass wir hier eine faktenbasierte Diskussion führen
und keine Lügen
verbreiten.
Was ist das?
Also, ich erkläre euch jetzt noch einmal, warum es so wichtig ist, dass wir differenzieren zwischen denjenigen, die ein Unternehmen betreiben und denjenigen, die einfach nur reich
sind. Das hast du uns schon erklärt.
Nein, hier wurden Lügen verbreitet.
Ja, du willst sie besteuern.
Ich möchte nicht, dass ein Unternehmen, das übrigens keine KEST bezahlt, im Gegensatz zu dem, was Sie sagen, und auch keine US bezahlt, im Gegensatz zu dem, was Sie sagen. Nein, das möchte ich nicht.
Na, natürlich, auf das,
nein, das
läuft
möchte
es hinaus.
Ich nicht, aber ich möchte mich von reichen Menschen nicht mehr erpressen lassen. Ich möchte
man
nicht
muss
die Zeit. Darf
man
ich ausreden?
Wie du und der
Wolfgang.
Herr Babler am Ruder sind, wird Red Bull nicht mehr lange da sein.
Nein, das glaube ich nicht.
So
nein, Red Bull steht zu Österreich. Und ich glaube nicht,
27,5% zahlt Red Bull KEST.
Nein, KEST!
KESS,
nein, KESS.
Kapitalertragssteuer, auch für Mateschitz Milliardendividenden zahlt Red Bull 27,5% Kapitalertragssteuer. Das waren
das
zuletzt
im Herr
letzten Jahr 250
Millionen Euro. Herr Gross, eine Kapitalertragssteuer zahlt jemand anderer als ein Unternehmen. Das eine ist eine Körperschaftssteuer.
KESS zahlt MyGmbH.
Nein,
für mich
zahlt
er KESS.
Das ist die Frage, wie es das regelt. Also
genau. Aber meine KESS für meine GmbH zahlt meine GmbH.
Ich habe schon länger Firma als Sie.
Ja, das
also, Herr Groß,
so,
also ich möchte nicht mehr die Zeitung aufschlagen und sehen, dass irgendwelche milliardenschweren Leute sich an Berg aushöhlen lassen, um eine Privatzufahrt zu einer Villa zu haben, wie wir es gerade in Salzburg erleben, und mir aber gleichzeitig anhören müssen, dass die Steuern zu hoch wären für genau diese Personengruppe.
Also alle Reichen raus.
Nein, die Reichen sollen einen fairen Beitrag leisten, damit über die Pensionisten entlasten können und die Arbeit entlasten können. Und ich finde, die Unternehmen, und da muss man differenzieren, dass jemand 30 Milliarden auf der Bank liegen hat, finde ich obszön. Dass ein Unternehmen ordentlich wirtschaftet, finde ich gut. Ich möchte die unternehmerische Leistung belohnen, aber ich möchte das Kumulieren von Finanzkapital bestrafen.
Sie wissen nicht einmal, was ein Unternehmen ist.
Herr Gross, hören Sie doch endlich einmal auf.
So. Also,
was
soll diese
persönlichen
Sie
flach wie Ulla.
Das war das Schluss.
Sie leben von Spenden.
Das
so.
Stimmt doch nicht. Ja,
Sie sind ein Bettlerkönig. Sie sind die organisierte Bettlerkriminalität. Sie wissen nicht, wie man
Nein, stopp. Warum greifen Sie mich persönlich an?
So ist.
Warum machen Sie das?
Okay, Herr Doktor.
Warum tun Sie das?
Ich habe gesagt, ich bin Volksverhetzer.
Und ich habe es zurückgenommen.
Nein.
Und ich möchte das zurücknehmen.
Entschuldigung, ich nehme den Bettlerkönig zurück.
Nein, Sie nehmen zurück, dass ich von Spenden lebe. Ich
ja, natürlich, ich nehme das zurück.
Passt.
Nein, Sie leben von gar nichts, von Luft.
Nein. Wunderbar. Von Spenden. Das ist eine wunderschöne Sendung heute. Die beiden Herren.
Sie haben es zurückgenommen, ist in Ordnung.
Der Bettlerkönig Eberhard, die Leberhaser.
Trotzdem kommen wir leider in einen Bereich.
Volksverhetzer.
Ja. Ich Tätigkeiten, ja, denn wir diskutieren jetzt noch ganz kurz über die deutsche Wahl und die AfD.
Ach, seine Freunde?
Okay. Der Mann tritt dort auf
ja, ich weiß.
Und du hältst sie für Nazis. Wir sind natürlich gleich wieder da.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Wir sind beim Da Capo angelangt von einem sehr emotionalen, sehr heißen Dienstagabend, den wir hier erlebt haben, meine Herren. Also heute wird es aber wieder mal ordentlich aufgegandelt hier. Adrenalin pur. So, aber es wird jetzt am Schluss noch ein bisschen heftiger werden, denn jetzt geht es um das Thema des nächsten Sonntags. Ich hoffe, Sie sind mit dabei. Ab 12 Uhr sind wir live auf Sendung. Meine Wenigkeit darf Sie durch diesen Sonntag führen. Es ist der Sonntag der Deutschlandwahl, 12 Stunden live von 12 bis 12, also von 12 bis Mitternacht, weil erst nach 22 Uhr dann das Endergebnis kommt. Um 12 Uhr geht es bei uns los und ich hoffe, Sie sind mit dabei. Die beiden Herren sind mit dabei und dabei freue ich mich. So, erstens, wie geht die Deutschlandwahl aus? Und zweitens, wird die AfD in der nächsten Regierung sein? Wird sie vielleicht diese Wahl sogar gewinnen, lieber Sebastian?
Ich glaube, dass die AfD unter 20% bekommen wird.
Unter 20%?
Ich glaube, dass die AfD massiv überschätzt wird. Ich glaube, wer sich jetzt die Duelle und die vielen Auseinandersetzungen mit Alice Weidel anschaut, sieht, was er bekommt, nämlich eine zutiefst inkompetente Person, die Steuerversprechen macht, die Leistungsversprechen macht, die Deutschen hunderte Milliarden kosten würden, von denen keiner weiß, was genau das passieren soll. Eine Person, die Atomkraft offensiv pusht. Eine Person, die meiner Meinung nach gemeingefährlich ist, die ich wirklich für ganz, ganz gefährlich halte und vor allem nicht nur sie, sondern auch ihre Freunde Björn Höcke, von denen sie sich in keinster Weise abgrenzt. Also wir haben es hier mit einer in vielen Teilen strukturell rechtsextremen Partie zu tun.
Rechtsextrem oder Nazi?
Nee, Nazi. Wenn, dann können es Neonazis sein. Und ich glaube, es gibt zumindest im Osten in gewissen Bereichen von der AfD Verstrickungen mit der neonazistischen Szene. Das ist dokumentiert jedenfalls.
So.
Na, warte mal kurz. Ich bin noch nicht fertig. Du hast mich gefragt, wie es ausgehen wird.
Ja.
Und es tritt ja nicht nur die AfD an, zum Glück. Ich glaube, was wir erleben werden, ist ein Wunder der Linken. Ich glaube, dass die Linke, nicht die SPD, ich meine die Linke, die totgesagte
Linke, die ostdeutsche Linke,
die Linke, von der jeder gesagt hat, die wird nicht mehr reinkommen, 1%, die wird eher zwischen 5% und 10% zum Liegen kommen. Warum? Und das ist die Antwort von Deutschland auf den Rechtsextremismus der Alice Weidel. Wir werden erleben, dass wir insgesamt eine 20%-Partei AfD haben, mit der niemand zusammenarbeiten will, mit der niemand was zu tun haben will, so wie mit Herbert Kickl in Österreich.
Wer wird gewinnen?
Wer Alice Weidel wählt, wirft seine Stimme weg, weil niemand mit Alice Weidel zusammenarbeiten will, aus gutem Grund.
Gibt sie nicht.
So, und wer wird gewinnen? Es wird natürlich Friedrich Merz gewinnen. Ich glaube, er wird wahrscheinlich unter 30% bekommen. Und am Schluss wird rauskommen, eine Regierung aus Friedrich Merz und SPD, vielleicht sogar mit einem Dritten. Ja, vielleicht sogar mit einem, na, schauen wir mal, ob die
vor
SPD wirklich
die Linke
so schwach
hineinkommt, so wie du sagst, dann braucht er jemanden.
Also es redet wieder mal der Blinde von davor.
Also, oder du glaubst, die SPD wird auch ein Gewinner sein.
Ich glaube, dass die SPD stärker abschneiden wird, als sie momentan prognostiziert wird. Also ich glaube, dass die eher näher bei den 20% dran sind.
Und dann geht es aus mit einer
Und dann könnte es von den Mandaten her ausgehen.
Dann machen die Deutschen dasselbe wie wir, mit 1-2 Mandaten Überhang, schwarz-rot.
Zumindest für eine gewisse Zeit. Gut. Warum nicht?
Nein, super. Du Neonazi, du. Ja, ja. Weil du bist ja mit der AfD in Deutschland auf einem Backel, du trittst ja für die auch dort auf. Genierst du dich nicht, dass du Wahlwerbung für Neonazis machst?
Das ist jetzt ja die Frage. Ist
Nein, ich frage aber.
Nein, entschuldige.
Ja. Na, fragen wird mir natürlich.
Schau, nur weil du einem politischen Mitbewerber mit normalen Argumenten nicht her wirst, immer zur Nazikeule zu greifen, ist in Wahrheit eine Beleidigung für die Opfer des Nationalsozialismus. Und ich möchte dir eines sagen, am Ende stumpft die sogenannte Nazikeule ab, wenn dann tatsächlich Rechtsextreme und Neonazisten auftauchen. Dann wird diese Nazikeule keinen mehr vor denen warnen, weil man mittlerweile ja an Thilo Sarrazin, an Broder, an Maaßen, alle Stacks und straffrei in Deutschland, der Fürst in Gloria, Thurn und Taxis, an Monika Gruber, alle als Neonazis oder Rechtsextreme bezeichnet hat. So, das ist einmal der erste Punkt. Der zweite Punkt. Die barmenerische Wahlprognose ist genauso gut wie jene vor der steirischen Landtagswahl. Der Kunasek wird mit 10% verlieren oder der Kickl wird niemals Erster oder der Wilimski, der muss ja Champagnerflaschen auf den Kopf setzen und wird nur 5% haben. Herr Dr. Barmener, ich halte dagegen 25% für die AfD, also ich schätze zwischen 23% und 25%. Die Linke und das Bündnis Sarah Wagenknecht wird rausfallen aus dem Bundestag.
Die Linke die fällt FDP, raus.
Na, selbstverständlich.
Raus.
Weil, naja, hallo, du hast ja eine Kannibalisierung. Du hast ja einen Kannibalisierungseffekt zwischen den Linken, zwischen Gysi und im Lafontaine und Sarah Wagenknecht-Lager. Und die werden sich gegenseitig kannibalisieren.
Beide
sich
nicht
Wähler kannibalisieren beide und beide werden es bei 4,8% abkacken. So ins 5,2
wird gewinnen? Sitzen. Wer wird gewinnen?
Gewinnen wird die AfD, die sich verdoppeln wird wenn nicht sogar mehr.
Du sagst, die wird
Nein, erster. Das wird sich, glaube ich, nicht ausgehen. Die CDU, CSU wird bei 28% landen, da sind wir uns circa einig. Und die AfD wird unterschätzt, sage ich, mit ihren derzeitigen 22% heute in der Bild. Sondern ich glaube 25%, das wird den Abstand SPD? Zwischen dem ersten und dem zweiten. Die SPD ist abgeschlagen bei 14%. Auch der Wahlkampf,
vor der von Scholz
war grottenschlecht. Die Grünen sind mausetot.
Mausetot.
Also so. Ich meine, wer eine Frau Baerbock wird, ja, ein Sprachtalent, das sie überall weltweit blamiert und gegen Nussland einen, in der Kokaine einen Klick
heißt,
führt, entschuldige, die hat einen Sprachfeld, aber dafür
jetzt
sowohl.
Jetzt muss ich an dich die spannende Frage dieses Sonntags stellen.
Ja.
Wird die sogenannte Brandmauer halten? Wird das, was Merz gesagt hat und der Frau Weidel in
Schau, was,
sich geschrieben
danke
hat,
für die Frage.
Nämlich niemals mit Ihnen, Frau Weidel, niemals eine Koalition.
Weißt du, was das...
Wird es dann so enden wie der Gartenschlauch Stocker in Österreich, der auch gesagt hat,
weißt
niemals
du, Kickl
und dann
ist?
Hat er mit der mal Koalition verhandelt?
Weißt du, was das Problem ist? Weißt du, was wirklich das Problem ist? Diese Brandmauer ist eine Blutmauer geworden. Vor der Mauer das Blut deutscher Einzelfallopfer von Janis bis Anne-Marie, von Philippos bis Ruben. Und hinter der Blutmauer ein politisches Establishment, das nicht in der Lage ist, dagegen zu halten und eine neue Politik zu machen. Wenn Friedrich Merz und Markus Söder eine Schubumkehr in der Migrationspolitik ankündigen, dann werden sie es mit Rot und Grün nicht schaffen. Das heißt, wenn die beiden Zauberer als heilige zwei Könige durch das Land ziehen, mit Weihrauch und Myrrhe und den Leuten alles versprechen, dann können sie das nur umsetzen, wenn Sie mit der AfD die parlamentarische Mehrheit im Bundestag nutzen.
Und werden Sie das
heißt,
tun?
Ja, dann nein, weil die Union eine scheinkonservative Mogelpackung ist, die vor der Wahl rechts blinkt und nach der Wahl wieder mal links abbiegt. Das deutsche Volk wird belogen. Und ich werde nicht müde, das den deutschen Bundesbürgern zu sagen. Freunde, fallt nicht auf denselben Schmäh eines Herrn Honecker herein, nur weil er diesmal von der Union kommt. Der Letzte, der in Deutschland Mauern gebaut hat, war der Herr Ulbricht und der Herr Honecker. Wir wissen, wo das ausgegangen ist. Die die Letzten, die in Deutschland Meinungsfreiheit verboten hat, selbst J.D. Vance kritisiert das bei der Sicherheitskonferenz, das war die SED in Ostdeutschland. Die Letzten, die politisch Andersdenkende verfolgt haben, das war in der DDR. Die müssen ganz gewaltig aufpassen. J.D. Vance, und das sage ich heute noch einmal, hat bei der Sicherheitskonferenz sich nicht in Deutschland eingemischt. Er hat nur gesagt, die europäischen Demokratien, wie auch die amerikanische, wird dann scheitern, wenn wir von Millionen von Wählern ausgrenzen und sie in ihren Sorgen nicht ernst also meinen. Und was sagt das Establishment? Die Meinung von J.D. Vance ist inakzeptabel. Die darf man nicht hören. Quod erat demonstrandum. Besser hättest du es nicht beweisen.
Also, was ist dein Tipp? Bekommt Deutschland Österreich, nämlich Schwarz-Rot?
Nein, nein.
Oder wird die Brandmauer einstürzen und jemand anderer als der Herr
Schau,
Merz
die Brandmauer, eine die Blutmauer kann einstürzen, wenn die Wählerinnen und Wähler bei der Bundestagswahl die AfD mit 26-27% stärken.
Zur Nummer 1 war.
Auch zur Nummer 1 war. Dann stürzt die Blutmauer. Nachdem ich der Meinung bin, dass noch sehr viele Wähler in Deutschland noch nicht bereit sind, weil die Schmerzgrenze noch nicht erreicht ist, gebe ich dieser Deutschen Republik noch 5 Jahre, dann ist die Schmerzgrenze erreicht und dann ist die AfD auf Platz 1. Und bis dorthin wird sich weiterhin eine sogenannte Afghanistan-Ampel bilden aus Friedrich Merz, Olaf Scholz und dem Kinderbuchautor Habeck. Und in spätestens 2 Jahren ist die Republik mausetot. Ist sie jetzt eh schon.
So.
Ich meine, darf ich Ihnen was erklären? Darf ich Ihnen ein Synonym erklären? Sage ich heute noch einmal. Ich war am Samstag in Schlesien, ehemaliges Ostdeutschland. Ich bin durch Tschechien gefahren, 5G, jedes Telefonat führen können, jedes Video hochladen können. Ich habe einen Live-Einstieg bei Prag bei einer Autobahnraststation mit dir gemacht.
Großartig.
Kaum komme ich über die deutsch-tschechische Grenze, wissen Sie, was ich auf meinem Handy habe? Aber Windkraftradeln, eins nach dem anderen. Ja. Und hinter der Grenze steht ein großes, schönes tschechisches Atomkraftwerk. Ich meine, so blöd.
Ich möchte an der Stelle...
Genau, er hat recht.
An der Stelle...
Hat er auch recht, wenn er sagt, die AfD sollte gestärkt werden, sie wird gewinnen und sie ist keine Neonazi-Partei?
Also ich finde es legitim, Wolfgang Fellner zu zitieren und zu fragen, schämen Sie sich nicht, dass Sie Wahlwerbung für Neonazis machen? Und ich glaube, man muss sich diese Frage immer und immer wieder stellen. Und deswegen bin ich dankbar, dass du das aussprichst. Es gibt ja nicht viele, die den Mut haben, das auszusprechen, weil sie halt die Konsequenzen fürchten von einer Partei, die ständig klagt. Übrigens wie die FPÖ. Du sagst ein Wort, apropos Meinungsfreiheit, und du wirst geklagt, im Grund und Boden.
Richtig.
Das ist immer das Gleiche, ja? Ja. Die Heuchler. Aber ich finde, du bringst es auf den Punkt. Nichts ist dagegen zu sagen, Zuwanderung zu kritisieren. Nichts ist dagegen zu sagen, mehr Digitalisierungsförderung zu fordern. Nichts dagegen zu sagen, wir brauchen mehr Wirtschaftsförderung. Kann man alles machen. Was man nicht machen kann, ist sich gemein machen mit Leuten vom Schlag von Björn Höcke und den dort tatsächlich marodierenden Neonazis. Weil wir haben in Deutschland, im Gegensatz zu Österreich, auch wenn wir hier eine vitale rechtsextreme Szene haben, noch keine NSU-Morde.
Also die AfD ist eine Neonazi-Partei.
Die AfD hat ganz enge Verstrickungen mit neonazistischen Kreisen und ist aus meiner Sicht nicht umsonst vom Verfassungsschutz als strukturell rechtsextrem
eingestuft. Und darf nicht in eine Regierung kommen.
Ich finde, die Partei gehört verboten.
Die gehört verboten.
Ich finde, solche Leute sollten nicht antreten dürfen. Leute wie der Björn Höcke sollten nicht ein Staatsamt bekleiden dürfen. Dass so jemand in einem Landtag sitzt, ist eine Schande.
Und die größte Macht der Welt. Frau Weidel hältst du für gemeingefährlich?
Alice Weidel halte ich für grotesk. Alice Weidel ist eine... Nein, ihre Politik halte ich für gemeingefährlich. Sie persönlich halte ich für eine Mogelpackung, weil sie ist eine Lesbe, die in der Schweiz lebt und dort mit einer Migrantin 2 Buben adoptiert hat. Das ist eigentlich das Wahlprogramm, das so genderneutral und gerecht können sogar mal die Grünen machen. Also alles Weidel ist eine Mogelpackung. Aber die Politik, für die sie steht, die Neofaschisten, die Neonazis, mit denen sie gemeinsame Sache macht, zum Teil in rechtsextremen Strukturen in Ostdeutschland und so weiter, die halte ich für gemeingefährlich. Deswegen bin ich der Meinung, die gehört verboten.
Schlusswort hat der Herr Groß, weil du hast angefangen.
Aber können Sie seine Frage beantworten?
Also erstens die Frage, ob du dich genierst und zweitens, warum wird die
AfD... Herr Dr. von Männer, gibt die Frage weiter. Genieren Sie sich nicht, dass Sie mit einem Kolumnisten im Studio sitzen, der für Neonazis Werbung macht?
Nein, weil er... ich widerspreche.
Sehen Sie, Herr Dr. von Männer...
Ich widerspreche.
So weit zu Ihrer moralischen und ideologischen Integrität.
Also
Sie antifaschistischer Kämpfer.
Ja, ich bin antifaschistisch.
Die heutigen Antifaschisten sind die Faschisten der Gegenwart.
Schämst du dich, dass du für die AfD Wahlwerbung machst und was bei...
Ich fahre am Freitag im Übrigen nach Löbau. Es sind alle herzlich eingeladen. Ich bin wieder ein Schlesien unterwegs, weil ich diese Brandmauer niederreißen will, wie es im Übrigen der sogenannte Antifaschist Shady Vance macht. Donald Trump, Elon Musk, ja, das wird immer besser.
Warum willst du die Brandmauer niederreißen und warum
ist
die AfD
so? Weil ich Mauern und solche Brandmauern in einer Zeit, wo es darum geht, das eigene Volk zu schützen, für Recht und Ordnung zu sorgen und wirtschaftlichen Aufschwung und damit für soziale Sicherheit, für absolut unerträglich halte. Ich bin auch der Meinung, dass man sich ideologische, weltanschauliche Themen nur dann leisten kann, wenn es den Menschen gut ist. Weltanschauliche Debatten sind Orchideendebatten in Wahrheit. Wenn aber Leute nichts zu fressen haben, wenn sie in Deutschland in Wahrheit von Armut betroffen sind, von Deindustrialisierung, von Arbeitslosigkeit, am Ende sogar von Terror und von Mord und von Einzelfall, dann kann man sich weltanschauliche, scheinmoralische Debatten wie die deutschen Politiker nicht mehr leisten. Das Motto zuerst kommt das Fressen und dann die Moral von Bert Brecht, das stimmt. Zuerst haben die deutschen Politiker mal zu schauen, dass sie für Recht und Ordnung wieder sorgen. Die einstige G7-Industrienation, die mittlerweile auf Platz 20 einen Wirtschaftsrückgang erlebt, wieder auf Vordermann zu bringen. Sie hat dafür zu sorgen, dass die Energiesicherheit in Deutschland wiederhergestellt ist. Sie hat dafür zu sorgen, dass die Bürokratie abgebaut wird, dass die Rezession zurückgeht, dass die Deindustrialisierung gestoppt wird. Und dann können Sie sich im Bundestag den Schädel einschlagen, wer ein besserer Demokrat ist oder wer ein schlechterer Demokrat ist. Ich sage ja, weltanschauliche Debatten sind für gute Zeiten.
Also aber du schämst dich nicht, du bist stolz drauf.
Ich mach's gern. Na, selbstverständlich. Ich bin am Freitag in Löbau in Schlesien. Wer unsere Sendung sieht, viele Deutsche sehen sie, herzlich eingeladen. Gut.
Also, es lebe die
AfD. Mit Dino Kruppala, mit Alexander
es
Gauland.
Lebe die AfD.
Tolle Burschen.
Du hältst es ja sogar für möglich, dass sie vielleicht sogar auf Platz 1 kommt.
Ich halte es für möglich, ich halte es für eine realistische Chance. Sie wird aber die Regierung nicht bilden, das gesamte Establishment wurscht wäre, selbst die Linken, die SED noch vorher. Nein, das muss man sich auch vorstellen.
So, bitte jetzt.
Es hat keiner in Deutschland ein Problem, dass die Nachfolgepartei der Mauermörder SED in Deutschland eine Partei gebildet hat wie die Linke und das Bündnis Sarah Wagenknecht. Erich Honecker, der vor Gericht gestellt worden ist. Milke! SED,
aber
Stasi.
AfD ist
aber die AfD.
Aber die AfD ist in Ordnung.
Ja, natürlich.
Sie haben gerade gefragt. Also,
die AfD ist in Ordnung.
Das war's, meine Damen und Herren. Ich darf noch mal auf den Sonntag hinweisen. Sie haben gesehen, das wird ziemlich heftig.
Gut, das wird sehr
emotional werden.
Ja. Sonntag, Sie werden sich wieder bei den Wählerinnen und Wählern entschuldigen müssen. Vor allem, Sie haben heute gesagt, unter 20%.
Um 18 Uhr gibt es die erste Hochrechnung, um 22 Uhr das Endresultat und immer wieder zwischendurch diese beiden Herden im Streitgespräch. So, wir sehen uns am Sonntag. Ich freue mich auf Sie, ich freue mich auch auf euch beide. Danke fürs Zuschauen heute, danke für die sehr emotionale Diskussion. Ich meine, bitte beim Rausgehen aufpassen, dass es nicht zu Tätigkeiten kommt.
Das ist ja harmlos.
Ansonsten wünsche ich eine gute Nacht. Das war's für heute.
Bis morgen. Schwester.